Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
Okay, der Basti ist da, ihr seid da und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT Podcast. Wir sind wieder zu Hause, haben ein paar Tage Reise hinter uns. Ich habe die Reise auch noch leicht in den Knochen, muss ich sagen.
Ja, ein bisschen merkt man.
Eigentlich dachte ich irgendwie, wir kommen hier zurück in den Süden und es ist strahlender Sonnenschein und dann wirst du empfangen mit Schnee, Regen.
Nicht mal auf die Heimat ist Verlass, um so ein bisschen aufgefangen zu werden.
Naja, macht ja nichts. Das Ganze heute ist eine Q&A-Folge. Wir haben mal wieder Fragen aus den Newslettern bzw. Antworten auf unseren Newsletter von euch bekommen. Und wir haben ziemlich viele Fragen und auch ziemlich lange und detaillierte Fragen. Also schauen wir mal, wie wir heute durchkommen. Aber bevor wir reinstürzen ins Q&A, Basti, sag doch nochmal ein, zwei Worte.
Zu unserem lieben Sponsor, meinst du? Zu unserem lieben Sponsor Löwenanteil. Diese Folge wird euch präsentiert von Löwenanteil. Don't panic, it's organic. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, dann checkt mal bei Löwenanteil vorbei und bestellt euch mit dem Code MTMT folgende Geschmacksrichtungen. Wenn ihr mich fragt, das vegane Chili, die African Bowl und ich finde das Erdnusscurry klingt auch verlockend, aber ich habe es noch nie probiert. Das würde ich mir vielleicht mal probieren und mit dem Code MTMT spart ihr da 10%.
So schaut's aus. Und damit gehen wir dann auch schon rein. Wie gesagt, wir haben echt ein paar sehr, sehr tiefe Fragen. Das sind auch so Fragen, ich glaube, die müssen wir vielleicht ein paar Mal durchlesen und vorlesen oder uns so durcharbeiten. Aber wir starten erstmal mit einer kurzen Frage für den Einstieg. Und zwar, die Moni fragt, wie geht es die mit dem Knie bzw. den Knieschmerzen? Konnte er seine Innenrotation verbessern? Wenn ja, wie? Das war Thema in der Folge 201, was auch schon wieder ganz schön lange her ist.
Okay.
Also erstmal der D, a.k.a. Darius, der ist ja nicht hier. Das heißt, wir müssen jetzt über ihn reden. Aber wir nehmen die Frage einfach zum Anlass, um ein bisschen allgemein über die Frage zu sprechen. Ich weiß aus erster Hand, dass es seinen Knien wieder sehr gut geht. Also er spielt wieder Basketball, er kann wieder voll belasten. Und ich glaube, dass seine Innenrotation nicht, also es ist ein Faktor, wie immer, so, es ist ein Faktor gewesen in seiner Reha, aber es war wahrscheinlich nicht der größte Faktor. Hast du nochmal mehr mit ihm drüber gequatscht?
Tatsächlich erst letzte Woche oder vor ein paar Tagen, bevor wir weg waren. Und da hat er gemeint, dass er gar keine Schmerzen mehr hat, auch wenn er es jetzt irgendwie durch ein, zweimal die Woche, ich weiß nicht, wie oft er Basketball spielt wieder mit euch im Team, Training oder im Spiel, ist ja wurscht, ist noch alles vorbei. Aber das war halt immer sowas, was das noch getriggert hat. Also nach dem Basketballtraining hat er am nächsten Tag, vielleicht am übernächsten Tag auch noch ein agitiertes Knie gehabt. Und das ist jetzt weg. Und er meinte zu mir letzte Woche, dass ein Gamechanger für ihn, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, für ihn waren tiefe Plyos, also so Deep-Tier-Plyos, wie wir es auch neulich schon mal in einem Skill-Meeting hatten. Das heißt, tiefe Split-Squat-Plyos erstmal so posierend anfangend oder in der tiefen Hocke. Und die haben bei ihm anscheinend so das letzte oder Klick gemacht quasi, dass selbst ein intensives Basketballtraining nicht mehr für Schmerzen sorgt. Aber er macht auch nach wie vor fleißig seine ISOs lang an einem Tag und schwer, wie er mir das erzählt hat, und baut eben, wenn er nicht gerade Basketballtraining hat, diese Deep Tier Plyos ein, die bei ihm anscheinend dafür gesorgt haben, dass am Ende ist es ja immer so, man macht viele Sachen, man macht ISOs, man arbeitet an seiner Biomechanik, Innenrotation hier, man macht gutes Load-Management im Sinne von lässt erstmal schnelle, explosive oder dynamische Bewegungen weg und macht alles schwer und langsam und steigert das Ganze dann. Und trotzdem kann es halt sein, dass wenn man irgendwas nicht macht, man irgendwie an so ein Plateau kommt und noch nicht ganz für die komplette finale Heilung sorgen kann, mal in Frage gestellt, ob man das überhaupt kann bei sowas wie einer Patellasehnentendinopathie. Und dann macht man das irgendwie so und es läuft und es geht gut und so weiter, aber irgendwann macht man dann was man vielleicht die ganze Zeit noch nicht gemacht hat, weil man es nicht auf dem Schirm hatte oder. Und dann ist das quasi so der letzte Klickpunkt, was es aber nicht bedeutet, dass das für euch alle da draußen die vielleicht Probleme mit ihren Knien haben oder eine Patellasehnentendinopathie haben oder für mich, der ja auch sowas hat, auch genau die Wunderheilung ist, wieder die sie dann durch diese Deep Tear Pliers erfahren hat. So, jetzt ein ganz schön langer Bogen, den ich gespannt habe, um diesen Punkt zu machen, aber es war halt einfach das, was er die wahrscheinlich noch nicht ausprobiert hatte und alles andere eben schon. Und deswegen hat sich es für ihn so angefühlt, dass genau das quasi ausschlaggebend war. Aber hätte er das früher integriert in seine Reha und was anderes vielleicht nicht, dann wäre das andere vielleicht so der letzte Funken gewesen. So, so muss man sich das halt immer zusammenpuzzeln. Und dann ist halt auch jede Reha irgendwie anders. Ja.
Also ich glaube so, es ist gerade so ein bisschen im Trend oder es kommt langsam so auf, dass jetzt halt irgendwie auch mehr Leute sich dafür interessieren, okay, wie gut ist deine Schulterrotationsfähigkeit, deine Hüftrotationsfähigkeit und so weiter. Und das ist cool und das ist wichtig, aber ich merke auch schon, dass Leute sich da drauf stürzen, als wäre es jetzt das einzig Wahre, irgendwelche Rotationswerte in gewissen Gelenken zu verbessern. Und was man verstehen muss, ist, diese Werte sind ja nur ein Proxy und ein Abbild von etwas. Das heißt, wenn du einfach nur deine Rotationsfähigkeit irgendwo verbesserst und nur das machst, dann fehlt was. Und wenn du dann nur Übungen machst, die quasi darauf ausgelegt sind, gewisse Rotationswerte zu verbessern, dann ist die Frage, okay, aber was ist mit dem Rest? So, was ist mit deinem Belastungsmanagement? Und diese Sachen gehören auch immer zusammen, weil das, was er jetzt gemacht hat, viel in tiefer Hüftflexion zum Beispiel sich belasten, weil das war eben, das hat er mir auch gesagt, das war eben so der Gamechanger, das beinhaltet ja auch automatisch quasi mehr Innenrotationen und Innenrotationsmechaniken so von Tibia und Femur, weil eben diese Knochen nach innen rotieren, wenn wir unser Knie beugen. Also diese Dinge gehören immer zusammen und man darf die nicht isoliert wahrnehmen und sagen, okay, ich arbeite jetzt einfach nur daran, dass meine Knochen besser rotieren können, sondern wie rotieren die unter Belastung und so weiter. Und wie baust du das insgesamt in dein komplettes Belastungsmanagement ein? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich weiß nicht, ob seine Rotation besser in Anführungszeichen geworden ist, im Sinne von, dass er jetzt mehr Grad Rotationsfähigkeit hat, aber sie ist auf jeden Fall besser geworden dahingehend, dass halt die Rotation, die er zur Verfügung hat, belastbarer ist. Hm. Und das gehört zusammen. Also wenn man davon redet, so wie war es in der Frage formuliert, genau, konnte er seine Innenrotation verbessern? Ja, offensichtlich, aber Innenrotation verbessern und das ist insgesamt ein super wichtiges Konzept, bedeutet halt auch so, okay, vielleicht hast du nicht so viel Innenrotation da, aber kannst du die belasten? So, hast du da Belastungstoleranz in der Bewegung und in der Bewegungsstrategie von Innenrotation? Und das ist auch wieder was anderes als ein gemessener Wert, weil ich kann meine Hüftrotation messen und ich kann sagen, okay, ich habe nur 10% und ich will die verbessern. Und wenn man dann aber denkt, okay, verbessern bedeutet, ich muss sie von 10 Grad auf 20 Grad hochbringen und dann habe ich sie verbessert und zwar nur dann, dann ist man auf dem Holzweg. Weil vielleicht bedeutet verbessern auch, dass du deine 10 Grad Hüftinnenrotation behältst und gar nicht mehr quasi gemessenen Wert rausbekommst, aber du kannst diese 10 Grad besser nutzen, du kannst sie besser kontrollieren, du hast mehr Belastungstoleranz innerhalb von diesen 10 Grad und das ist auch Innenrotation verbessern, auch wenn sich das Assessment und der messbare Wert nicht verändert haben am Ende des Tages. Und das ist wirklich, das ist zwar kompliziert, ich weiß, und das ist sehr, sehr komplex, aber so sollte man darüber nachdenken und nicht wieder irgendeinen Wert in Isolation sehen. Und weil und warum ich da gerade so drüber rede, ist, dass ich diesen Fehler ja selber gemacht habe und diesen Denkfehler selber hatte für eine gewisse Zeit. Und ich bin froh, dass ich eben mich mit diesen Themen beschäftige. Ich bin froh, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil dadurch ist mein Verständnis insgesamt wieder gewachsen. Und ich habe verstanden, dass eben einfach nur Rotationswerte verbessern, that's not it. Das ist nicht der heilige Gral, sondern das ist ein weiteres Puzzleteil vom großen Ganzen.
Und dann ist es, finde ich, auch absolut überhaupt nicht kompliziert oder komplex, sondern es ist halt so ein Fakt, dass man Dinge nicht einfach isoliert, nicht nur isoliert betrachten sollte und auch nicht erst nur isoliert betrachten sollte, sondern so früh wie möglich, am besten ab der ersten Session, das Ganze auch zu integrieren. Und dann hat man eigentlich da genau diesen Weg, den man macht, weil man, natürlich kann man versuchen, die Innenrotation mit isolierten Übungen zu verbessern, aber auch nur, wenn man das Ganze dann auch sofort oder so früh wie möglich, wenn es halt eben keine Schmerzen auslöst, bla bla bla, in ein echtes Training integriert, in eine echte was auch immer echte Bewegung jetzt ist, aber halt in so ein bisschen globalere Bewegungsmuster. Zum Beispiel beim Die jetzt, wenn man halt auf zwei Beinen steht. Also nicht nur isoliert irgendwie die Rotation in Rückenlage oder so machen, sondern halt, hey, der muss das machen, wenn er über den Platz läuft. Also macht Sinn, das Ganze in Split Squats, RDLs und halt eben Sprünge zu integrieren, damit er, wie du sagst, die auch nutzen kann. Und dann finde ich das absolut nicht kompliziert.
Und genau das hat er gemacht und deswegen kann er jetzt wieder auf dem Spielfeld seine Backdoor-Cuts laufen und ich kann ihn wieder bedienen und ihm Assists geben und er macht wieder seinen Reverse-Layup, so wie früher. Ach, schön. Heute Abend wieder, ich freue mich schon drauf. Okay, nächste Frage. Gute Frage. Ich werde übrigens trotzdem mal fragen, wie es da aussieht. Also auch, ob er seine gemessenen Rotationswerte irgendwie verändert hat oder ob die einfach genau gleich geblieben sind. Ich würde davon ausgehen, dass sich da nicht viel verändert hat. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich werde ihn spätestens heute Abend, wenn wir wieder zusammen Basketball spielen, fragen. Okay, next. Das ist eine sehr spezifische Frage für alle Nerds und vor allem für alle, die Skill-Meetings gucken. Das kommt natürlich öfter vor bei diesen Newsletter-Fragen, weil das sind MTMT-Insider, sage ich jetzt mal, die diese Fragen stellen und die meisten gucken sich dann auch die Skill-Meetings an. Skill-Meetings besser als im Fitness-Game, by the way. Servus, MTMT.
Servus.
Der Marc fragt übrigens.
Servus. Shoutout. Servus, Marc.
Wenn ihr mal wieder einen Nerd-Talk habt, jeder Talk von uns ist ein Nerd-Talk. Zur aktuellen Skill-Meeting-Reihe Biomechanik des Fußes und speziell zum Thema Zugkräfte und Fersensporn. Ich lese einfach mal vor, ist eine lange Frage. Mhm. Es besteht ein Ungleichgewicht der Zugkräfte zwischen Achillessehne und Plantarfaszie und der Fersensporn wächst in die Richtung der Zugkräfte. Das heißt, der Fuß findet mehr in Supination statt, bei stärkerem Zug der Achillessehne im Toe-Off-Bias, bei stärkerem Zug der Plantarfaszie im Heel-Strike-Bias? Fragezeichen. Okay, erstmal Stopp.
Danke.
Also das ist jetzt quasi eine Hypothese, die hier drin steckt.
Okay.
Und wir haben da ja auch ein paar Hypothesen aufgestellt in diesen Skill-Meetings. Aber so leicht würde ich es mir nicht machen, auf gar keinen Fall. Der Fuß findet mehr in Supination statt bei stärkerem Zug der Achillessehne im Toe-Off-Bias, ist der erste Teil. Weiß ich nicht, würde ich so nicht bestätigen. Und ich denke so rum nicht drüber nach, weil da steckt für mich dieses, okay, die Achillessehne hat starken Zug und deswegen bin ich in Supination. Das ist ein falsches Wenn-Dann. Das ist ein falsches, richtig. Weil eben, warum hat die Achillessehne Zug? Und, das ist übrigens ein Rant für sich, was bedeutet Zug überhaupt?
Ja.
Was und? Bedeutet Zug? Weil das ist wirklich, ich sehe das auch in vielen Videos und auf Social Media und Leute sagen, ja, der und der Muskel, auf dem ist Zug. Was bedeutet das? Und bedeutet das, da ist Zug drauf, weil eine Struktur ist quasi lang exzentrisch ausgerichtet und deswegen ist Zug auf der Sehne? Mhm. Oder bedeutet es, der Muskel ist eher kurz, konzentrisch ausgerichtet und deswegen ist Zug auf der Sehne? Also es sind komplett unterschiedliche Phänomene und beide sorgen für Zug, in Anführungszeichen. Und deswegen ist es mir, also ich weiß wirklich nicht, was es bedeutet und das wird oft für gewisse Erklärungsmodelle benutzt, dass man dann sagt so, oh ja, da ist Zug drauf und ich bin so, was für ein Zug? Mhm. Woher und kommt der Zug?
Ist für dich Spannung ein besseres Wort?
Nein, Zug ist genau das gleiche wie Spannung, weil eben meine Hamstrings können auf Spannung sein, weil sie auf Stretch sind, so, dann ist Spannung drauf. Meine Hamstrings können auf Spannung sein, wenn sie kontrahiert sind.
Ja.
Also und genau das ist das Problem, was ich habe und ich weiß so, wenn man jetzt mit Kunden redet, dann sagt man einfach irgendwie, ja, Spannung und Zug und so, da verwendet man diese Begriffe. Aber wenn man unter Profis irgendwie kommuniziert,
dann braucht man was Genaueres.
Ja, eine beschreibende Sprache verwenden und Spannung oder Zug kann halt das oder das sein.
Ja.
Und es beschreibt quasi oder kann Dinge beschreiben, die auf unterschiedlichen Enden von einem Spektrum liegen. Und dann wird es sehr, sehr schwer zu kommunizieren, wenn man mit solchen ungenauen Begriffen arbeitet. Und es kann sein, dass der Mensch, der diese Begriffe verwendet, ein klares Modell hat. Und dass für den zum Beispiel Spannung immer bedeutet, dass eine Struktur auf Länge ist. Aber es kann auch andersrum sein.
Ja, richtig.
Und deswegen müssen wir präziser kommunizieren. Und deswegen reden wir zum Beispiel auch, wenn es um Muskeln geht, halt von exzentrisch orientierten Muskeln oder konzentrisch orientierten Muskeln. Und bei Sehnen ist es ja nochmal irgendwie was ganz anderes, weil auf Sehnen ist ja meistens Zug. So, weißt du, die hängen ja nicht irgendwie schlapprig durch die Gegend oder sind auf Zug, sondern die sind ja immer gespannt, in Anführungszeichen. Ja,
ich meine, das ist ja deren Aufgabe. Also gerade jetzt bei irgendwie Achillessehne, bei Patellasehne, die können ja gar nicht, also die können ja nicht aktiv ziehen und sind deswegen immer auf Zug, wenn man so will. Ja.
Genau, weil es in Anführungszeichen passives Gewebe ist oder passive Strukturen sind.
Und ein wichtiger Punkt auch noch, das war noch ein Satz vorher in der Frage, wie soll man denn genau differenzieren, ob jetzt die Plantarfaszie mehr auf Zug ist oder die Achillessehne mehr auf Zug, weil das ist irgendwie eine Linie, wenn man so will, und hängt zusammen. Und wenn das eine irgendwie mehr, um bei dem Wording zu bleiben, auf Zug ist, dann ist ja automatisch auch mehr Zug auf dem anderen und umgekehrt. Und da genau zu sagen, okay, woher kommt denn jetzt ursprünglich das Mehr an Zug, ist halt relativ schwierig. Beziehungsweise ist nicht ausreichend, um da jetzt irgendwie so eine Kausalität herzustellen, wo jetzt genau eben mehr Zug ist.
Ja, vollkommen richtig. So, man könnte ja auch sagen, ja gut, das ist ja irgendwie die gleiche Struktur, die nur so ein bisschen quasi unterbrochen ist von einem Fersenknochen, der da zwischengeschaltet ist, so ungefähr. Also von daher, ich weiß, wir sind da manchmal, vielleicht ist es auch ein bisschen nervig, wenn wir die Semantik so auseinandernehmen, aber es ist halt wichtig, weil ansonsten weißt du halt nicht, von was du redest. Und ja, ich glaube, es ist ein sinnvolles Erklärungsmodell, darüber nachzudenken, dass es ein gewisses Ungleichgewicht gibt, eben zwischen Strukturen und so weiter. Aber dieses Ungleichgewicht würde ich nicht nur auf eben Zug oder Spannung beziehen, sondern auch Ungleichgewicht und in erster Linie ein Ungleichgewicht in Belastungstoleranz.
Ja.
Weil Zug und Spannung wird überall sein, aber wahrscheinlich gibt es eben ein gewisses Ungleichgewicht, was die Belastungstoleranz von diesen Strukturen angeht. Und die Struktur, also wenn wir jetzt sagen, auf der rechten Seite ist die Achillessehne, auf der linken Seite ist die Plantarfaszie, die mit weniger Belastungstoleranz wird eher einen Fersensporn entwickeln, weil eben der Körper sich dann denkt so, oh, hier kommt ganz schön viel, hier wirkt ganz schön viel Kraft, weißt du? Und eben, wenn die eine Struktur nicht so gut mit dieser Kraft umgehen kann, dann ist der Körper so, okay, da bauen wir mal ein bisschen Knochen ein. Mhm. Wir supporten jetzt mal hier kurz diese Stelle.
Wir brauchen Härte.
Genau. Und ich glaube, das ist ein besserer Weg, darüber nachzudenken, weil ansonsten ist man wieder in einem Entweder-Oder-Denken und dann führt es wahrscheinlich dazu, dass man auch seltsame Sachen in der Praxis macht. Also dann eben so, ah, okay, dann dehnen wir jetzt hier und kräftigen da. Das ist ja so dieser Klassiker, von dem wir uns irgendwie so ein bisschen wegentwickeln wollen, weil es halt ein sehr eingeschränktes Modell ist. Okay, ja, weiter im Text, oder? Also da steckt echt super viel drin. Der Fuß findet mehr in Supination statt, bei stärkerem Zug der Achillessehne im Tor of Bias. Ja.
Ist das eine Frage oder ist das eine Hypothese aus einem Assessment?
Ist schon eher eine Frage.
Okay.
Also das ist so seine Hypothese, die als Frage formuliert, was ja erstmal super ist. Also
ja,
ist auch keine schlechte Hypothese. Und bei stärkerem Zug der Plantarfaszie im Heel-Strike-Bias. Das Wichtigste da drin, und jetzt kann gut sein, dass viele gerade nicht mehr mitkommen, sorry dafür, dann müsst ihr vielleicht zur nächsten Frage einfach weiterspulen in den Timestamps, wenn ihr jetzt schon lost seid. Wir machen trotzdem weiter. Der wichtige Begriff ist Supination. Und wenn du zum Beispiel von Heel-Strike-Bias und Tor-of-Bias redest, also quasi die späteste Phase im Gangzyklus versus die früheste Phase im Gangzyklus, dann befindet sich der Fuß jeweils mehr oder weniger in der gleichen Form. Und das ist Supination. Also von daher ist die Unterscheidung schon mal sehr, sehr schwierig, weil wir haben jeweils die gleiche Fußform. Also hier wird Supination mit Supination verglichen, so ungefähr.
Ja.
Und das interessiert mich auch viel mehr. Also eben nicht so, der Fuß ist in Supination, weil die Achillessehne hat zu viel Zug. Was auch keinen Sinn macht, weil Supination bedeutet ja, dass der Calcaneus quasi nach hinten rollt. So, und würde man sich jetzt vorstellen, die Achillessehne zieht ganz, ganz fest an diesem Fersenknochen, dann würde er nach vorne kippen und quasi eher in Pronation gehen.
Ja.
Und das ist aber, da kommt dieses einfach gedachte mechanische Modell von Bewegung an seine Grenzen.
Voll, voll. Und weil es ja kein Zeitpunkt ist, den man sich da anschaut, sondern eine Bewegung, und das heißt der Faktor Zeit, wir reden ja immer von vierdimensionaler Bewegung, ist halt eben auch wichtig. Und man kommt ja aus unterschiedlichen Bewegungen quasi. Also einmal kommst du quasi aus der mittleren Standphase und aus Pronation und
resupinierst.
Genau, und hast eine ganz andere Kraftentwicklung quasi. Als wenn du dann aus der Schwungphase kommst und den Heelstrike hast. So, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Füße, wenn man so will. Und das hat halt auch Einfluss, was wie arbeitet darauf, so.
Ja, also.
Darauf Einfluss, was wie arbeitet.
Es ist echt, also solche Fragen zu beantworten ist sehr, sehr schwierig. Gerade so, wenn man kein Bild hat, wenn man nicht mit einem Fußmodell irgendwie vielleicht ein paar Sachen erklären kann und so weiter. Das ist ein bisschen tricky. Aber wichtigste Part in diesem Abschnitt hier ist, Muskeln sind Sklaven ihrer Position und auch Strukturen wie eine Plantarfaszie oder eine Achillessehne, die sind ja, also gerade die Achillessehne ist ja Teil von einem Muskel. Das heißt, auch diese Strukturen sind Sklaven von ihrer Position und die Position der Knochen gibt eben Spannungsverhältnisse von solchen Strukturen vor und nicht andersrum. Hm. Das ist erstmal das Wichtigste, weil hier steckt so ein bisschen drin, dass andersrum gedacht wird. Irgendeine Struktur hat Zug und deswegen werden Knochen in eine Position gezogen. Andersrum drüber nachzudenken, also die Position diktiert Funktionsdenkweise, macht mehr Sinn. So, die ist, glaube ich, näher an der Realität bei solchen Dingen.
Hatten wir schon eine Frage eigentlich?
Naja, das war der erste Teil der Frage. Die Frage ist nochmal doppelt so lang. Also okay. Wir machen gleich weiter.
Mhm, gut.
Aber hätte ich jetzt alles auf einmal vorgelesen, wären wir selber verwirrt gewesen und ihr da draußen wärt noch verwirrter gewesen.
Aber ich meine, das bisher war es ja irgendwie nicht, war es ja nur ein in Perspektive rücken von dem ersten Viertel der Frage.
Okay, dann machen wir doch mal weiter mit der Frage. Würde man in beiden Fällen die Pronation wieder fördern? Wobei man beim Achilles-Toe-Off-Bias die betreffende Person bzw. ihren Körperschwerpunkt wieder etwas zurückholt. Zum Beispiel Rear-Foot-Elevated-Split-Squat-Variante mit Vorderfuß auf Fersenkeil. Und beim Plantarfaszie-Heel-Strike-Bias entsprechend die Person nach vorne pusht. Zum Beispiel Split-Squat-Variante mit leicht erhöhter Ferse des Vorderfußes. Leicht erhöhter Ferse des Vorderfußes.
Was war die erste Übung? War das nicht die gleiche?
Fast, aber mit Rear Foot Elevated Split Squat.
Okay, Rear Foot.
Okay, da stecken jetzt ganz schön, da stecken ein paar Vermischungen drin. Aha, auf jeden Fall.
Definitiv. Weil, also erstmal, diese Unterscheidung, Heel Strike Bias und Toe Off Bias.
Das zu koppeln mit Toe Off ist gleich Achillessehnenzug.
Genau.
Und Plantarfaszie ist gleich Heel Strike. Eben, da haben wir gerade schon drüber geredet, warum das schon mal eigentlich nicht richtig ist.
Genau.
Das also nicht nur eigentlich, sondern das ist nicht richtig. Das kann man so nicht stehen lassen. Ich würde mal ganz oben wieder anfangen. Würde man in beiden Fällen die Pronation wieder fördern? Und jetzt lassen wir mal die komplexere Erklärung quasi weg. Und übrigens, ganz unten steht dann, ist etwas lang im Endeffekt. Was würdet ihr bei Fersensporn machen? Also wir können auch die TLDR-Variante der Frage einfach machen. Was würdet ihr bei Fersensporn machen? Und du hast ja schon gesagt, würde man in beiden Fällen die Pronation wieder fördern. In egal welchem Fall, und jetzt kommen wir endlich mal zu einem Lösungsansatz, in egal welchem Fall geht es ja darum, kann dein Fuß seine Form verändern? Kannst du diesen Shape-Change durchlaufen? Kann dein Fuß quasi einen kompletten Gangzyklus durchlaufen? Und dann ist auch relativ egal am Ende, ob der Fersensporn jetzt an Achillessehnenseite vom Calcaneus ist oder an der Plantarfaszienseite, weil meistens ist es eine gute Idee, wenn dein Bewegungssystem die Sachen machen kann, für die es gemacht ist. So. Und von daher würde man in beiden Fällen die Pronation wieder fördern. Ja, aber du würdest auch wahrscheinlich in beiden Fällen die Resupination wieder fördern. Ja. Also halt einfach, du willst dem Fuß quasi den Gangzyklus wieder beibringen und wenn er den gut kann, dann wird auch ein gewisses Kräfteungleichgewicht die Möglichkeit haben, dass es sich wieder angleicht, höchstwahrscheinlich. Hier, da sind wir wieder bei Belastungstoleranz von diesen einzelnen Strukturen.
Und ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch am Wochenende auf dem Seminar hatten, es ist cool und wichtig, den Gangzyklus zu verstehen und sich an ihm zu orientieren, aber es macht richtig viel Sinn, gerade wenn es um Assessment geht, in den Gangzyklus reinzuzoomen und sowas isolierter zu assessen, ob jetzt ein Fuß pronieren kann oder supinieren kann oder eben nicht und das Ganze nicht nur in einer Gangbewegung zu analysieren und zu schauen, ob man da irgendwie was sieht, wie jetzt hier in dem Fall mit, okay, das ist Heel Strike Bias, das ist Toe Off Bias und dann nur anhand von diesen beiden Beobachtungen abzuleiten, was man denn potenziell machen kann oder was nicht, sondern da macht Sinn, sich einfach wirklich in der Standphase mal die Pronation anzuschauen und zu schauen, okay, passiert die Pronation oder passiert sie nicht, weil man da halt dann so ein bisschen mehr Ableitungen ziehen kann, als wenn man das nur im Gehen betrachtet.
Ja, im Gehen ist sowieso sehr schwer, Dinge zu beobachten und zu sehen.
Ja.
Also ich glaube, so dieser Bias, der hier beschrieben ist, der ist jetzt auch nicht unbedingt auf den Gangzyklus, also auf den Gangzyklus an sich zurückzuführen, sondern wahrscheinlich eher auf eine Form, auf eine Präsentation von dem Menschen so ungefähr, beziehungsweise einen biomechanischen Bias. Boah, sobald es um Fuß und so geht, wird es immer wild. Wirklich. Ich merke es gerade schon wieder. Aber die Sache ist, wenn ich einen Fuß habe, der eher proniert ist, so, dann geht es auch nicht darum, dass ich den Fuß nehme und sage, wir machen dich jetzt supinierter. Und wenn ein Fuß sehr supiniert ist, dann geht es auch nicht darum zu sagen, ich nehme den Fuß und mache ihn pronierter. Sondern in beiden Fällen willst du dem Fuß einfach wieder das komplette Bewegungsspektrum beibringen und vielleicht gewisse Strukturen, wenn du das schaffst, wenn das überhaupt geht, isolierter belasten. Und jetzt nehme ich mal wieder mich als Beispiel. So, bei mir würde der Fersensporn an der Unterseite wachsen. So, ich habe Plantarfasziitis gehabt. So. Und die Sache, die mir am meisten geholfen hat, war, den Fuß in einer spezifischen Form schwer zu beladen. Und diese spezifische Form beinhaltet zum Beispiel eine Position von der Plantarfaszie, in der ich nicht oft bin. So, und dementsprechend belaste ich diese Struktur auf eine andere Art und Weise, als sie es gewohnt ist. Und dadurch werde ich wahrscheinlich die Belastungstoleranz von dieser Struktur nach oben bringen. Und deswegen tut mir vielleicht jetzt mein Fuß nicht mehr weh. So ist meine Hypothese, so die ist erstmal logisch, für mich zumindest. Aber in dieser Übung, die ich gemacht habe, belaste ich natürlich zum Beispiel auch meine Achillessehne und meine Wade ganz viel. Also ich belaste ja den kompletten Komplex. Der wichtige Punkt ist, in welcher Position belaste ich diesen Komplex? Position diktiert Funktion. Und gerade wenn es um den Fuß geht, dann ist es oft sinnvoll, dass man halt eine gewisse Veränderung der Form herbeiführt, also halt einen Shape Change. Das mache ich so. Ich bringe mich in eine Position, in der ich nicht viel Zeit verbringe in meinem Leben, in meinem Sport, in meinem Training, und da belaste ich mich. Und dann werden natürlich gewisse Dinge anders belastet als sonst, und dadurch kann ich eben auch ein gewisses Ungleichgewicht ausgleichen. Aber ohne, dass ich sage, ich mache die Übung nur dafür und dann wird ein Ungleichgewicht ausgeglichen, sondern ich gebe dem System einfach wieder die Möglichkeit, dass es sich anders organisiert, dass es sich anders belastet. Also es ist ein bisschen rausgezoomter als so dieses eben klassische falsche Modell von das muss länger sein, das muss kürzer sein und das muss ich kräftigen. Und dann macht man eben Übungen, wo man sich zumindest einbildet, dass man Dinge isoliert kräftigt. Eben, das ist so, das ist von der Auswahl der Intervention zu reingezoomt gedacht, glaube ich. Also reinzoomen ist wichtig, damit man Dinge versteht, gerade auf einer biomechanischen Ebene. Aber wenn es um das Finden von Interventionen geht, dann muss man wieder systemischer denken, dann muss man wieder rauszoomen, dann muss man sich den gesamten Komplex anschauen. Und der Komplex Fuß/Sprunggelenk/gesamte untere Extremität am Ende des Tages, der ist halt heller komplex.
Ja.
Okay, also die Frage, was würdet ihr bei Fersensporn machen? Ich würde mir die Form vom Fuß anschauen. Ich würde mir anschauen, was fehlt diesem Menschen an Bewegung und vielleicht auch an Belastungstoleranz irgendwie. Und dann würde ich versuchen, dem Menschen mehr von dem zu geben, was er nicht hat.
Ja. Word.
Und runtergebrochen ist es ja eigentlich immer das, was wir machen, gerade in Reha-Cases. Dem Menschen mehr von dem geben, was sie nicht haben. Dadurch kriegen Leute mehr Optionen, mehr Variabilität und dadurch hat unser System wieder die Möglichkeit, sich selbst zu heilen, weil immer wenn irgendwas ist, das Einzige, was wir machen können, ist, die Selbstheilungskräfte unseres Körpers zu unterstützen. Wir können nicht direkt in dieses System eingreifen, sondern immer nur indirekt durch sinnvolle Inputs, die wir wählen. Und das ist im Reha-Prozess sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend ist es auch wichtig, reingezoomt, hier und da reingezoomt zu denken, damit man halt mit einem Laserfokus einfach gewisse Interventionen finden kann. Und nicht einfach nur irgendwelche Übungen macht, weil mal in irgendeiner Studie stand, dass Wadenheben gut für Symptom XY ist.
Ja, und genau deswegen gibt es nicht die beste Übung für das oder die besten drei Übungen für das. Und das ist ja jetzt die Gemeinsamkeit zu das Knie vom Dariusz, dass unterschiedlichen Menschen, die eine ähnliche Symptomatik haben oder die ähnliche Diagnose, unterschiedliche Sachen helfen können, weil jeder Mensch irgendwie über andere Bewegungsoptionen verfügt, sich unterschiedlich repräsentiert, unterschiedliche Sachen macht und dementsprechend unterschiedliche Sachen an unterschiedlichen Zeitpunkten helfen können.
Und generell stecken da schon auch sehr gute Gedanken drin, natürlich in der Frage. Also gerade so dieses, den Körperschwerpunkt zum Beispiel wieder zurückholen, das kann sehr wichtig sein, weil natürlich dein Körperschwerpunkt die Form von deinem Fuß sehr stark mit beeinflusst. Über die Übungsauswahl müssen wir dann auch nochmal reden, die du da geschrieben hast. Weil wenn es dir darum geht, den Körperschwerpunkt zurückzuholen, dann würde ich keinen Rear-Foot-Elevated-Split-Squat machen, sondern das Gegenteil, dann würde ich den vorderen Fuß erhöhen, ja, zum Beispiel. Und wenn ich jemanden nach vorne bringen will, dann würde ich den hinteren Fuß erhöhen. Und dann kann man zum Beispiel sprechen über, du hast ja auch geschrieben, auf einem Fersenkeil. Und das wäre dann für mich abhängig von der Fußform zum Beispiel. Das heißt, wenn ich einen sehr platten Fuß habe, dann werde ich wahrscheinlich eher einen Fersenkeil verwenden, als wenn ich ein sehr hohes Fußgewölbe habe. Muss aber auch nicht sein. Also ja, ich verwende auch hier und da Fersenkeile und ich habe ja auch sehr hohe Fußgewölbe zum Beispiel. Aber dann würde ich wahrscheinlich eher in so eine Max Propulsion Position gehen, vielleicht auch mit vielleicht die Ferse vom Boden heben, leicht, also nicht keinen Wadenheber machen, sondern die Ferse nur so über dem Boden schweben lassen. So solche Dinge würde ich wahrscheinlich eher einbauen, wenn jemand jetzt ein sehr hohes Fußgewölbe hat und eben wenn jemand ein sehr flaches Fußgewölbe hat, eher einen Fersenkeil. Aber das sind halt auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, nicht nur die Fußform.
Ja.
Also ja, es ist komplex. Auch wenn die Frage theoretisch natürlich einfach ist, was würdet ihr bei Fersensporn machen? Weil eben erstmal die Frage, welcher Fersensporn? Der vertikale oder der horizontale? Wer hat den Fersensporn? Was für Belastungen hat der? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Insgesamt das Belastungsmanagement und so weiter und so weiter.
Und sich einfach immer bewegen anschauen. Und dann kann man ja auch so jede Übung, die man dann hypothetisch auswählt, heißt ja noch lange nicht, dass es dann genauso funktioniert, wie man die Theorie aufgestellt hat. Und da muss man auch wieder reagieren und schauen, hey, okay, warum auch immer, der Person hilft jetzt die Fersenerhöhung bei einem Front Foot Elevated Split Squat mehr als der Person, aber es funktioniert einfach und man sieht mehr, wenn man Pronation haben will, Pronation auf die eine Art und Weise oder auf die andere Art und Weise, dann nimmt man halt die Variante. Fuck around to find out.
Und bevor ich bei solchen Symptomatiken Split Squats dynamisch machen würde, würde ich immer erstmal mit ISOs anfangen, weil du mit ISOs sehr spezifische Formen und Positionen belasten und trainieren kannst. Und darum geht es, glaube ich, bei sowas wie Fersensporn in erster Linie mal, dass man eben versucht, eben, was ich vorhin schon gesagt habe, in einer veränderten Form gewisse Belastungen auf gewisse Strukturen bringen und dann schauen, wie man darauf reagiert. Und dann habe ich auch nicht so viele Variablen, wenn ich das mache. Mhm. Weil wenn ich jetzt irgendwelche Split Squats mache, mit Dynamik wirklich, also dann habe ich extrem viele Variablen, die reinspielen. Wenn ich einfach einen ISO mache und den schwer belad, so dann habe ich quasi eine Shape, eine Position, in der ich jemanden belaste. Und dann ist es auch viel leichter, die Hypothese, die ich aufstelle, mit der Übungsauswahl zu überprüfen. Weil weniger Faktoren zu managen sind, jetzt für mich als Coach oder Therapeut in dem Fall. Da kann ich eben eine spezifische Sache ausprobieren und kann schauen, wie das funktioniert, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann kann ich die wieder verändern. Und so würde ich bei sowas starten, mit ISOs. Nicht nur, weil ISOs gut sind generell für so Sehnensachen und so meistens, sondern weil es viel kontrollierbarer ist. Das heißt, dieser wissenschaftliche Prozess im N gleich 1 Game, so Trial and Error, den kann ich besser machen, den kann ich besser steuern, den kann ich besser lenken mit ISOs als mit irgendwelchen Split-Squat-Varianten, mit der Fuß ist erhöht, hier ist ein Fersenkeil drunter und so weiter und so weiter. Also Variablen eliminieren kann da sehr, sehr wertvoll sein. Okay, ja, nächste Frage. Also sehr spannende Frage. Da könnte man jetzt auch noch den restlichen Podcast über irgendwelche Sachen reden, aber ich glaube, wir haben...
Ja, lass uns auf jeden Fall weitermachen.
Ja, wir haben nämlich noch ein paar. Okay, die Franzi fragt, Shoutout Franzi. Hey zusammen, ich befinde mich zurzeit in der Mitte meiner Physio-Ausbildung und das Thema Befund wird da natürlich groß geschrieben. Könntet ihr eventuell mal einen Einblick in den Ablauf und die wichtigsten Punkte der Erstbefundung eurer Patienten, Klienten geben? Wir haben keine Patienten, wir sind keine Physiotherapeuten, wir sind Trainer. Und dementsprechend machen wir keinen Befund. Auch, okay, das ist Wortklauberei. Bei uns ist es halt eine Anamnese bzw. ein Assessment. Aber ja, das ist nur mal vorweg. So, wir haben keine Patienten, wir sind keine Physiotherapeuten. Ganz liebe Grüße und macht weiter so. Danke, Franzi, machen wir.
Ich höre mir als allererstes immer gerne an, bevor die Person da ist, warum die Person kommt, was sie mitbringt quasi und was für Erwartungen sie hat. Also ich mache das entweder in einem kurzen Telefonat oder in einer E-Mail, dass ich mir schreibe, hey, wie kommst du auf uns? Weil das ja auch schon mal quasi ein Assessment ist, weswegen die Person zu mir kommt. Und dann ganz grob, was die Person schon alles gemacht hat. Also je nachdem, warum sie kommt. Tut ihr irgendwas weh? Hat sie irgendein Problem? Hat sie irgendwo fehlende Innenrotation? Oder
gehen wir mal davon aus, dass irgendeine Problematik da ist, weil eben die Frage kommt von einer Physiotherapeutin.
Ja.
Also macht es wahrscheinlich auch Sinn, dahin zu gehen. Und wir haben halt auch, deswegen werden wir auch immer mit Physios verwechselt.
Ja.
Wir haben auch sehr, sehr viele Kunden, die zu uns kommen, die gewisse Probleme haben. Eben, wir behandeln diese Probleme in Anführungszeichen halt einfach mit Training und Bewegung. So, das ist am Ende der Unterschied. Und es ist ja manchmal auch gar kein Unterschied mehr, zum Glück, weil sehr, sehr viele Physios ihre Patienten auch mit Training und Bewegung behandeln, was eine ultra geile Entwicklung übrigens ist.
Ja, und weil allein schon so eine Mail, wenn jemand dann quasi sein Problem beschreibt, wie lange er das schon hat und auch schreibt, was sie oder er schon gemacht hat, hilft einfach, um so einen ersten Eindruck zu kriegen und nicht komplett blank in das Erstgespräch zu gehen. Und dann in dem Erstgespräch, dann stelle ich natürlich, also ich stelle die gleichen Fragen, die ich in der Mail schon mal gefragt habe, damit die Person mir das nochmal erzählt und ich nochmal tiefer nachfragen kann, beziehungsweise ich frage einfach direkt tiefer nach und das ist erstmal ein Gespräch. Also die erste Viertelstunde ist meistens ein Gespräch mit der Person und dann, abgeleitet von dem Gespräch, schaue ich mir dann an, wie sich diese Person eben bewegt, präsentiert und bewegt. Und die ersten Sachen, die ich mir anschaue, ist ein Toe-Touch. Also erstmal, wie die Person vor mir steht, manchmal, wie die Person auch vor mir geht, wobei das sieht man ja schon, wenn die Person reinkommt. Und dann schaue ich mir einen Toe-Touch an, dann schaue ich mir einen Squat an, also einen Bodyweight-Squat, einfach im Sinne von, hey, mach mal eine tiefe Kniebeuge und stehe wieder auf. Und dann schaue ich mir meistens, das kommt dann so ein bisschen drauf an, was die Problematik ist und ob ich es noch brauche, auch die Atmung an. Eigentlich mache ich das immer, weil es schadet nie, auch mit den Menschen an der Atmung zu arbeiten, beziehungsweise Atmung Hand in Hand geht mit Körperschwerpunktsmanagement, Körperschwerpunktsmanagement einen krassen Einfluss auf alles andere hat und deswegen mache ich das eigentlich auch immer und das sind so die drei Sachen, die ich wirklich immer mache und dann wird es halt spezifischer, je nachdem, was für ein Problem es ist. Wenn die Person ein Schulterproblem hat, dann ist mir die Pronation in den Füßen erstmal wurscht oder die Innenrotation in der Hüfte. So auch Spezifität im Assessment ist ein wichtiger Punkt, aber das will ich jetzt noch gar nicht aufmachen.
Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was genau ein Befund ist und wie das läuft in der Physiotherapie. Aber ich würde nochmal zurückgehen zum Anamnesegespräch bei uns, weil das ist schon extrem wichtig, gerade wenn Leute halt mit spezifischen Problemen, dass man sie fragt, was sie schon probiert haben, dass man sie fragt, warum sie denken, dass sie dieses Problem haben, ist auch eine ganz wichtige Frage meistens. Also was denkst du, wo das herkommt?
Ja.
Und was hast du schon dagegen getan? Und warum denkst du, dass die Sachen nicht funktioniert haben, zum Beispiel, die du schon getan hast? Und das ist wieder unser Bias, weil mit solchen Leuten haben wir meistens zu tun. So, wir sind oft nicht die erste Station, sondern die dritte, vierte, fünfte Station für Menschen, bevor sie dann zu uns kommen. Und dann eben so die Erwartungen abfragen ist extrem wichtig, aus ganz, ganz vielen Gründen. Weil dir es natürlich auch verrät, wie du vielleicht mit so jemandem umgehen und kommunizieren musst. Das verrät dann einem oft, was für Glaubenssätze da irgendwie so herrschen bei dem Menschen. Und das beeinflusst dann natürlich die Art und Weise, wie ich so jemanden coach und was ich zu dem sage und was ich vor allem nicht zu so jemandem sage. Das ist ganz, ganz wichtig. Also in der Kommunikation mit Menschen können wir entweder Placebos oder Nocebos platzieren. Es gibt nichts dazwischen. So denke ich da inzwischen drüber nach. Alles, was ich sage, hat entweder einen positiven Effekt auf den Menschen oder einen negativen Effekt. Und dementsprechend muss man wissen, wer vor einem steht und was dieser Mensch glaubt, was dieser Mensch zumindest denkt zu wissen. Und dann kann ich besser mit diesen Menschen umgehen.
Ja.
Und das ist so, eben Befundung ist erstmal das. Und natürlich gehören dann auch noch so Sachen dazu wie, was haben die anderen Leute erzählt? Ganz oft. Weil diese Frage, so was denkst du, woran es liegt und wo es herkommt, die ist ja oft geprägt von den Stationen, wo der Mensch davor schon war. So, ich war davor schon bei zwei Physios zum Beispiel und der eine hat mir das erzählt, der andere hat mir das erzählt. Ich war noch bei drei Ärzten und der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt, der andere hat das gesagt und so. Und das ist ja leider in unserem Gesundheitssystem ganz oft so, dass dann halt fünf verschiedene Meinungen vorherrschen.
Ja.
Und da muss man erstmal erfragen, so, okay, und was glaubst du denn wirklich? Was ist deine aktuelle Überzeugung, die sich ja irgendwie zusammengewurschtelt hat aus diesen verschiedenen Meinungen zum Beispiel, die du bis jetzt eingeholt hast? Also es ist so, man muss erstmal versuchen, sein Gegenüber zu verstehen. Und dann kann man anfangen zu kommunizieren und dem Input zu geben. Das ist generell auch in jeder Diskussion ist es so. Wenn du nicht erstmal verstehst, wo dein Gegenüber herkommt, dann brauchst du gar nicht anfangen zu diskutieren und deine Punkte zu platzieren. Also das sind Basics von der Kommunikation. Und das ist halt ganz, ganz viel von dem, was wir machen, ist halt Kommunikation am Ende des Tages.
Ja. Und auch ein wichtiger Punkt ist, wenn jemand nicht nur bei Physios oder Ärzten war vorher, bevor er zu uns kommt, sondern auch bei unterschiedlichen Trainern beziehungsweise auch bei Physios schon Übungen gemacht hat und auch das vorab schon schreibt, auch schon alles Mögliche ausprobiert und alle Übungen gemacht, heißt das noch lange, weil ich hatte neulich mal so einen Fall, wo ich auch so war, okay, keine Ahnung, was ich dann, also wenn er das und das, wie er das beschreibt, schon gemacht hat, dann weiß ich auch nicht, was ich noch mit ihm machen soll. Aber dann war er da und dann habe ich mir trotzdem einfach angeschaut, wie ihr diese Sachen gemacht habt. Und da gibt es halt auch einfach Unterschiede, wie wir gerade schon bei der Fußsache hatten. So, wie man dann einen Split Squat ausführt, nicht mal im Sinne von, wo man einen Fersenkeil gibt oder nicht, sondern einfach, wie man diesen Split Squat ausführt und wo in einer Übung, wie jetzt zum Beispiel in einem Split Squat, welche Bewegung passiert, kann einfach auf unterschiedlichste Art und Weise stattfinden. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man sich dann auch wirklich anschaut, wie sich eine Person bewegt als nächsten Schritt.
Übrigens, das haben wir auch vergessen, wir haben auch einfach einen ganz offiziellen Anamnesebogen, by the way, ja, den die Leute ausfüllen. Und da ist zum Beispiel, da kreuzen die halt an, wo haben sie zum Beispiel Probleme gehabt oder haben sie aktuell Probleme, wann waren sie das letzte Mal beim Arzt, was waren Diagnosen und so weiter. Also das fragen wir alles ab, erstmal schriftlich. Aber das Schriftliche ist mir ehrlich gesagt nicht besonders wichtig.
Formalität.
Ja, das ist halt eine Gesprächsgrundlage, was ja, die Leute dann da ankreuzen und so weiter. Aber ja, im Gespräch passiert alles weitere.
Ja, das ist viel, viel wichtiger, dieses Gespräch.
Ja, und der Assessment-Prozess, hier jetzt zum Beispiel, Shoutout Pascal Su, als wir den jetzt besucht haben am vergangenen Wochenende, da habe ich ihn ja auch kurz assessed. Und das ist dann immer so, der Assessment-Prozess ist halt auch abhängig von der Problematik und den Zielen von deinem Gegenüber. So, da habe ich mir zum Beispiel Hüftrotation angeschaut. Da habe ich mir angeschaut Hüftstreckung, also passiv gemessen mit einem Range-of-Motion-Test, wo er auf dem Boden lag. Weil das halt für seine Problematik sehr viel Sinn gemacht hat, beziehungsweise für mich sehr viel Sinn gemacht hat, damit ich ein klareres Bild bekomme, was unter der Haube passiert. Aber das ist nichts, was in meinem Standard-Assessment drin steckt. So, ich teste nicht die Hüftrotations- oder Hüftstreckungsfähigkeit oder Hüftadduktionsfähigkeit, habe ich auch getestet, von jedem Menschen, sondern nur, wenn es Sinn macht. Das, was ich mir von jedem Menschen anschaue, ist das Gleiche, was du dir anschaust, was du ja vorhin schon gesagt hast. Toe-Touch-Squat, wie atmet jemand und eben wie jemand da quasi dasteht, sich präsentiert im Raum, also was für eine Haltung der mitbringt, das kann man ja gar nicht assessen. Also auch nur, wenn man hinschaut, logischerweise, aber dafür muss ich keinen Test machen, sondern das gucke ich mir halt an. So, während der Mensch vor mir steht und vor mir sitzt und so weiter. Und ich weiß, dass auch viele Leute bestimmt gerne eine klarere Antwort hätten, aber das läuft halt so. Wir arbeiten prinzipienbasiert und dementsprechend sind auch so Prozesse wie das Assessment halt sehr offen bei uns. So, wir haben Prinzipien, wir haben gewisse Qualitäten, die wir uns schon irgendwie anschauen, logischerweise. Aber das sieht halt beim einen so aus und beim anderen so. Und deswegen haben wir keine fixe Testbatterie. Deswegen haben wir keinen fixen Gesprächsfaden. Aber auch da gibt es zum Beispiel drei Basics, eigentlich so wie im physischen Assessment, merke ich gerade. Eben, es gibt ein paar Fragen, die stelle ich jedem Menschen.
Ja.
Aber welche weiteren Fragen man dann stellt und so weiter und wohin das Gespräch geht, so, das gibt halt dein Gegenüber vor. Also,
es genau,
muss es auch ist so halt sein. Es muss ein dynamischer und ja, individueller und flexibler Prozess sein.
Es ist halt auch ein Gespräch einfach und ich will auch gar nicht, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, dann wie in so einem Verhör sitzt, wo ich eine Frage stelle, eine Antwort kriege, eine Frage stelle, eine Antwort kriege, sondern es ist ein Gespräch. Es soll locker sein, es soll entspannt sein. Ich will was über die Person wissen. Ich will alles über diese Person wissen. Ich will auch Informationen wissen, die erstmal überhaupt nichts mit Training zu tun haben. Mir ist immer wichtig, was arbeitet die Person? Allein um zu wissen, ob sie viel sitzt oder irgendwas anderes macht, eine einseitige Belastung hat und so weiter. Und halt einfach generell, um so ein bisschen so einen Einblick in diese Person zu bekommen, wie sie mit Stress umgeht, um zu wissen, wie geht sie mit körperlichem Stress um im Sinne von einem Training, wie gut kann sie sich regenerieren. Das ja, hat auch alles an so einen Rattenschwanz in meinen Gedanken, das einfach erstmal nur so ein Sammeln an Informationen ist, die dann alle irgendwie abgespeichert werden und dann aber vielleicht immer mal wieder, wenn man gewisse Beobachtungen macht, dann im körperlichen Assessment oder wenn dann im weiteren Verlauf des Gesprächs über die kompletten 1,5 Stunden, die wir für so einen Ersttermin haben, so Sachen aufpoppen, dann kommt vielleicht mal wieder so eine Information, die ich am Anfang einfach so gehört habe, wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und dann kann man da wieder eine Folgefrage stellen, so hey, und wie war das eigentlich hier und da? Und dann kommt man da mal wieder so ein bisschen weiter und ja, mei, ist das doch dieses ganzheitliche Arbeiten dann, das wir mit Menschen machen, oder?
Machen sollten, ja. Und halt tatsächlich ist individuelles Arbeiten.
Ja.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, so alle sagen, dass sie individuell arbeiten, aber auf der anderen Seite wollen auch alle einen ganz klaren A, B, C schrittweise vorgegebenen Prozess.
Ja.
Was nicht zusammenpasst am Ende des Tages. Und deswegen bedeutet halt auch prinzipienbasiert arbeiten das größte Potenzial für Individualität. Also Hoffnungen, Ängste, Erwartungen, Ziele abfragen ist für mich ultra, ultra wichtig. Und gerade weil du Physiotherapeutin bist, ist es für dich wahrscheinlich sogar noch wichtiger als für uns. Und eben, manchmal kommen auch einfach Leute, die haben gar nichts und sagen, ich bin hier, um mir einen dicken Bizeps aufzutrainieren und stärker zu werden. Und dann muss das auch gar nicht so deep sein, wie wir jetzt uns gerade reingesteigert haben. Aber wir haben ja von
Anfang an voll gesagt,
dass wir also das jetzt eher quasi in der, ich sag mal, therapeutischen Ecke halten. Eben, weil die Frage von da kommt. Okay, next, wenn wir schon beim Thema sind. Wie kann eine Step-by-Step-Anleitung in Klammern Assessment aussehen, um das Atemmuster bei seinen Kunden zu erkennen? Worauf schaue ich zuerst und danach? Habe ich ja passend gerade den Rant rausgehauen
Für
das Step-by-Step-Assessment.
ja, also zurückspulen und die Antwort nochmal anhören, aber spezifischer auf Atmung, wenn wir das mal isoliert, insofern man das isoliert betrachten kann, durchgehen, ist es auf jeden Fall auch so, dass man anhand von wie die Person vor einem steht und geht und durch den Raum geht und sich verhält, schon gewisse Ableitungen ziehen kann und dann eine erste Schätzung abgeben kann, okay, so und so wird die Person wahrscheinlich dann auch atmen, wenn sie in Rückenlage vor mir nimmt. Und das ist dann mein nächster Schritt quasi, dass ich die Person einfach mal auf den Rücken lege und atmen lasse und mir anschaue, okay, wo bewegt sich was oder wo bewegt sich was nicht. Und dann
das
versuche.
Das ist noch viel wichtiger eigentlich, dass der wo bewegt sich nichts Part.
Genau. Und dann versuche durch ein paar Cues und Constraints zu schauen, was kann ich einfach nur über die Atmung schon beeinflussen. Nur wenn ich der Person quasi sage, wie ich es gerne hätte, beziehungsweise auch über die Position, in der die Person atmet, sehen kann, wie kann ich, wenn ich einfach so ein bisschen mehr Bewusstsein, ein bisschen tieferes Atemvolumen, ein bisschen mehr Führung quasi über die Atmung schon beeinflussen, dass sich zum Beispiel die Rippen mehr bewegen, als sie es vielleicht in Ruhe, wenn jemand nicht drüber nachdenkt, getan haben. Und dann sehe ich.
Das ist ja schon eine Ableitung jetzt quasi,
wenn das du was ist schon eine Ableitung, willst, ja, oder? Das stimmt. Also unbedingt, ja.
Es geht ja ums Assessment, also quasi das Atemmuster bei Kunden zu erkennen.
Ja. Ja. Dann, also das erste ist quasi, wie gesagt, Position, Haltung und dann auch die Position von Brustkorb, Wirbelsäule, Becken in Rückenlage vor mir. Und dann eben die Position, in der die Person atmet und was sich wo bewegt, was sich nicht bewegt. Also das ist so mein erstes Assessment.
Absolute Basics, eben wenn jemand auf dem Rücken liegt und du lässt ihn einfach mal atmen. Man kann ja erkennen, ob der Mensch sein Zwerchfell gut benutzen kann beim Atmen oder nicht so. Also eben, wo findet die Bewegung statt? Bewegt sich, wölbt sich der Bauch nach außen bei der Einatmung? Oder der Brustkorb oder beides. Wann passiert was? So, was ist die Sequenz, ist ganz, ganz wichtig. Und eben, wir haben jetzt auch am Wochenende wieder gesehen, dass halt Leute zum Beispiel einatmen und der Bauch wölbt sich nicht nach außen. Also null. Und das Einzige, was sich bewegt, ist irgendwie der Brustkorb und der ganze Schultergürtel. So, dann weiß ich schon mal, okay, dieser Mensch kann sein Zwerchfell nicht gut benutzen. Und andere Muskeln, die eher Atemhilfsmuskeln sein sollten, übernehmen da halt sehr, sehr viel Arbeit. Also eben, deswegen ist so einfach auf dem Rücken liegen und jemanden atmen lassen, total, total wertvoll. Weil dann siehst du, bewegt sich der Bauch, bewegt sich der Brustkorb, wo bewegt sich der Brustkorb und in welcher Sequenz passiert es. Und das ist am Ende dann so die, ich glaube, die Step-by-Step Anleitung, wo man eben ganz, ganz viele Kompensationen sehen kann. Und das ist auch was, was wir in unseren Seminaren immer sagen, so schaut einfach, wenn Leute atmen, wo bewegt sich was und wo bewegt sich nichts. So, das ist erstmal das Wichtigste. Und ihr müsst auch gar nicht unbedingt anfangen, darüber nachzudenken, warum das so ist. Sondern erstmal wahrnehmen, was ist der Ist-Zustand. Und oft ist es relativ offensichtlich bei Leuten. Auch ja. Wie man dann Atemmuster vielleicht gewinnbringend beeinflussen und verbessern kann, indem man einfach wieder Bewegung dahin bringt, wo halt keine stattfindet. Also das ist generell bei Bewegung ein gutes Grundprinzip und Atmung ist halt eine relativ wichtige Bewegung, die wir so machen. Also ich weiß nicht, ob das Step-by-Step genug ist. Worauf schaue ich zuerst und danach? Ja, als erstes schaue ich mir die Haltung an. Danach schaue ich mir an die Bewegung von dem Atemzyklus. Und das reicht mir eigentlich auch schon, wenn es um Atmung geht. Und wir reden ja hier von der Biomechanik in erster Linie der Atmung. Das heißt, man könnte Atmung ja auch noch auf ganz unterschiedliche Art und Weisen assessen. Also du könntest auch die Biochemie der Atmung zum Beispiel assessen. So, das machen wir nicht. Dafür haben wir auch überhaupt nicht die Tools. Und das ist nicht unser Bereich. Das heißt, wir sind an der Bewegung interessiert. Immer. Und das ist das, was wir uns da angucken. Und dem, ja, keine Ahnung, kannst du auch eine Blutgasanalyse machen oder was weiß ich für Sachen. So, das assesst auch Teile der Atmung. Aber der Teil, den wir uns als allererstes anschauen, ist eben die Biomechanik. Reicht?
Ja.
Oder fällt dir noch was ein?
Na.
Was du noch machst, dir anschaust.
Ich weiß nicht, inwiefern in der Frage dann noch steckt. Also und dann, wie man dann weitermacht. Aber das nur ganz kurz ist das, was ich vorhin meinte. Ich versuche dann, also wenn man irgendwie sieht, okay, hier passiert keine Bewegung und hier passiert vielleicht zu viel Bewegung, dann versuche ich das, wie gesagt, durch Coaching und Cueing einfach nur in dieser Atmung schon zu verändern. Und wenn ich dann sehe, ah, okay, ich kriege mit so ein paar Atemzügen und ein bisschen Bewusstsein Bewegung da rein, wo keine Bewegung ist und weniger Bewegung da, wo zu viel Bewegung ist, dann reicht mir das schon in der Position und da muss ich gar nicht isolieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, gar nicht viel, viel mehr Zeit mit isolierten Atemdrills verbringen und mich damit aufhalten, weil ich krieg einfach easy mit so ein bisschen Coaching und Cueing die Bewegung dahin, wo ich sie haben will und eine gute Position zwischen Brustkörper und Becken und dann kann ich weitermachen. Und dann geht es ja auch darum, das zu festigen in Training, in Positionsarbeit, in Rumpfübungen, wenn man so will und dann halt auch in weiterem Training, in Drück- und Zugbewegungen, Squats, Split-Squats, weil wenn man das so einfach hinbekommt, dass man da so ein Atemmuster herstellen kann, mit dem ich zufrieden bin, dann geht es halt darum, die Person, also das herauszufordern wieder, damit sie das festlegt, damit sie das in ihren stressigen Alltag integrieren kann, im Sinne von unterbewusst, ohne drüber nachzudenken. Und das passiert dann nicht mehr einfach nur in isolierten Atemübungen, sondern in echtem Training mit echter Belastung.
Word. Hey du, genau du. Wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT Skill Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it.
Okay, nächste Frage. Nils, Shoutout. Thema Trainingsplanung. Sind die Phasen Kapazität, Kompetenz noch aktuell, beziehungsweise wie hat sich euer Blick und eure Gewichtung von Bewegungsskills, Hypertrophie etc. geändert? Die Phasen sind noch aktuell, wobei ich sagen muss, dass die Kompetenzphase, die mache ich nicht mehr so isoliert. Also das ist, glaube ich, ein bisschen mehr verschmolzen inzwischen. Also diese Phasen, die man aus dem Blueprint zum Beispiel kennt. Wir haben eine Kapazitätsphase, dann haben wir eine Kompetenzphase, dann haben wir eine Kapazitätsphase, dann haben wir eine Hypertrophiephase. Die macht total Sinn, wenn man zum Beispiel einen Trainingsplan jemandem gibt. So, wenn ich den nicht coache, wenn der nicht bei mir ist, da macht das sehr viel Sinn. Und da kommt es natürlich dann auch drauf an, wie viel Zeit hat ein Mensch für sein Training zum Beispiel. Wenn jemand viel Zeit für sein Training hat, dann finde ich diese Art der Planung und Periodisierung immer noch sehr, sehr sinnvoll. Aber wenn jemand nur 1-2 Stunden die Woche trainiert, so wie die Leute bei uns im Personal Training, dann versuche ich quasi mehr zu vereinen und dann mache ich zum Beispiel keine gesonderte Kompetenzphase, so, weil jedes Training ist eine Kompetenz-Session am Ende, jedes einzelne. Das heißt, das ist schon mal integriert. Und auch Kapazität oder Hypertrophie ist, glaube ich, ein bisschen mehr integriert inzwischen, so in meinen Personal-Trainings und auch in meinem eigenen Training am Ende. Also die Phasen, die sind schon noch irgendwie da. Die Trennung zwischen diesen Phasen ist nicht mehr so gegeben, zumindest in meiner Arbeit, würde ich sagen. Weil, ihr wisst ja, ich will halt immer alles auf einmal haben und dementsprechend müssen diese Sachen verschmelzen.
Ja. Ich habe dem nicht viel mehr hinzuzufügen, außer genau das. Mir geht es immer darum, Leute bewegungskompetenter zu machen, weil natürlich gerade auch für unsere Population da ein sehr großer Hebel liegt. Und dann für viele Menschen, mit denen ich arbeite, auch der Weg dahin, sie mal wirklich durch eine krasse Hypertrophiephase und eine krasse Kapazitätsphase zu jagen, sage ich mal, schon also ein sehr langfristiger Prozess ist. Also im Sinne von, hey, viele Menschen, mit denen ich arbeite, die haben irgendwelche Aches and Pains hier und da oder sind in einem Zustand ihrer Fitness, wo sie sich wieder nach oben arbeiten wollen. Und für so eine wirkliche Kapazitätsphase braucht man einfach eine gewisse Grundlage schon. Und für eine wirkliche Hypertrophiephase.
Bewegungsskills auch, stand ja auch drin.
Also
du brauchst genau, halt ein paar Bewegungsskills, damit du überhaupt eine effiziente Kapazitätsphase machen kannst.
Ja, voll. Und wie gesagt, viele von den Menschen, da arbeite ich da erstmal ein paar Jahre dran. So auch, ja, ist am Ende die Wahrheit so. Ist auch nicht irgendwie hart oder bewertend, sondern es ist halt einfach so, weil natürlich auch viele von den Menschen einfach nur ein, zwei Mal in der Woche was dafür tun. Und dementsprechend dauert der Prozess halt länger. Viele wollen immer so, hey, wie lange brauche ich denn jetzt zu meinem Ziel? Ich so, hey, es kommt drauf an, wie oft du in der Woche bereit dafür bist, Zeit zu investieren. Ja, und andere Menschen, eine Kundin fällt mir da gerade ein, die habe ich. Die kann ich auf Teufel komm raus durch die härtesten Kapazitäts- und Hypertrophiephasen jagen, weil sie da halt schon ist. Da war sie auch schon quasi, als sie angefangen hat. Und da kann ich super gut vermischen, weil ich kann ihre Bewegungskompetenz in einer Kapazitätsphase und in einer Hypertrophiephase mittrainieren und immer wieder neue Übungen und neue Bewegungen finden, um ihre Kompetenz zu erweitern und ihr Abwechslung zu geben und Variation. Und aber trotzdem so krass belasten, dass ich auch an dem arbeite, also an den körperlichen Outcomes, wie jetzt Muskelaufbau oder halt eben Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems und so weiter und so fort, um wirklich daran zu arbeiten, weswegen man ja eigentlich Sport macht. Weil wir machen ja Sport nicht, um irgendwie besser in Übungen zu werden, sondern wir machen ja, um gewisse
fitter zu werden,
meistens langfristige Anpassungen zu erzielen, die uns dann irgendwie im Leben dienlich sind. Wenn man jetzt nicht irgendwie keinen Sport macht, der quasi sein Lebensunterhalt ist. Ja.
Also am Ende hat sich unser Blick da nicht so wirklich geändert und es kommt halt einfach sehr drauf an, mit wem wir arbeiten. So dieses Konstrukt, ja, das haben wir intern auch und das wird auch immer noch angewendet. So, ich mache auch manchmal einfach eine Straight-Up-Kapazitätsphase, baller ich mit manchen Kunden. Aber da kommt es halt sehr, sehr drauf an. Und dieses Konstrukt ist eben für sowas wie den Blueprint, für Leute, die halt Bock haben auf Training und auch mehr trainieren und so. Da ist es auf jeden Fall, ja, glaube ich, mit mehr Vorteilen verbunden als jetzt die Arbeit, die wir im Personal Training machen. Das ist halt eine andere Population. So, die haben ganz andere Voraussetzungen als jetzt jemand, der zum Beispiel den MTMT Blueprint trainiert. Und dementsprechend passt sich natürlich Trainingsplanung und Periodisierung auch an solche Dinge an.
Und ich will ja auch gar nicht, wir haben dieses System quasi entwickelt, aber es ist halt ein System quasi, dass wenn wir entscheiden müssen für jemanden, der quasi einfach nur in Anführungszeichen einen Plan kauft und den dann ein Jahr lang trainiert, dann muss man es ja irgendwie kategorisieren, dann muss man es ja irgendwie aufteilen. Aber ich in der Arbeit, wo ich jeden Tag quasi und jede Woche Entscheidungen treffen kann und anpassen kann an die Person, an meine Laune, an meine Lust und so, dann ich lasse mich doch nicht fesseln von meinem eigenen System. So, ich habe Prinzipien in meinem Kopf, aber die erlauben mir, dass ich jede Woche und jeden Monat, jeden Zyklus, jeden Kunden, jeden Tag, jede Stunde Entscheidungen treffen kann Und das ist befreiend und das macht Spaß in meiner Arbeit. Und deswegen, auch wenn ich heute entscheide, okay, wir machen jetzt 4 Wochen Kapazität und dann sehe nach 2 Wochen hier und da, das und das, die Person hat keinen Bock drauf, ich habe keinen Bock mehr drauf, ist vielleicht sinnvoller, jetzt eine Hypertrophiephase zu starten oder, dann mache ich das doch. Also, so, das wäre dann nochmal so dieser Prinzipien versus Systeme-Rant, den wir vorhin auch schon mal kurz hatten. Ich weiß von früher, wie hilfreich es sein kann, sich an eine gewisse Systematik zu klammern. Das klingt jetzt sehr negativ, aber es hilft halt einfach, um am Anfang Entscheidungen leichter oder einfacher treffen zu können in seinem alltäglichen Leben einfach. Aber es ist so wichtig, an den Punkt zu kommen, dann auch wieder die Systematik, die man sich selbst quasi erarbeitet hat, loszulassen, damit man dadurch halt eben nicht, wie ich gerade gesagt habe, gefesselt wird oder damit man sich nicht selbst im Weg steht.
Ja, das ist auch wichtig. Sonst ist es so, als hätten wir uns unser eigenes Gefängnis gebaut. Weil ja, wir haben dieses System selber gebaut und das ist ein gutes System. Aber eben, würden wir uns sklavisch für den Rest unseres Lebens an dieses System halten, dann wäre es wirklich so, als hätten wir einfach nur unser eigenes Gefängnis gebaut, in dem wir dann für immer drin sitzen. Okay, nächste Frage. Max fragt, Grüße in den hohen Norden, Max. Thema Networking. Habt ihr Tipps, Ideen, Erfahrungen, wie man Kontakte aufbaut zu vor allem Ärzten, aber auch anderen Therapeuten, Trainern und Disziplinen? Meine Erfahrung ist leider, dass Austausch und Kooperation im Gesundheitswesen nicht überall willkommen sind. Sicher gibt es auch viele gute Gründe, Zeit, Arbeitsbelastung, Konkurrenzgedanke, warum etwas so Wichtiges einfach hinten runterfällt. Ich persönlich gehe sowas immer offensiv an und kontaktiere direkt Menschen, von denen ich denke, dass sie mir oder den Menschen, mit denen ich arbeite, von Nutzen sein können. Jedoch kommt am häufigsten wenig bis leider gar nichts zurück. Das ist sehr ermüdend bis deprimierend. Was kann man da besser machen? Ich glaube nicht, dass du was besser machen kannst. Ich glaube, du machst alles zu 100% richtig, also so hört sich das auf jeden Fall an, wenn man sich das durchliest. Du kannst deinen eigenen Anspruch nicht auf andere Leute übertragen. Das darf man nicht machen. Und wenn man das macht, dann ist es ernüchternd bis deprimierend. In jedem Lebensbereich ist es so. Und es ist schade, dass es so ist, auf jeden Fall. Aber es ist so. Andere Leute haben nicht den gleichen Drive und nicht die gleiche Motivation wie du, deinen Leuten noch besser zu helfen. Das sind Fakten. Das ist auch schade, dass es so ist, gerade in unserem Bereich, im Gesundheitsbereich. Und gerade wenn man selbst einen sehr hohen Anspruch hat und sehr progressiv ist in dem, was man macht, dann fängt man irgendwie so an zu denken, dass jeder doch so drauf ist, gerade der mit Menschen arbeitet, weil wir eine sehr große Verantwortung haben. Also du redest hier von Therapeuten, Trainern und Ärzten und so weiter. Wir haben eine große Verantwortung, aber manche werden dieser Verantwortung mehr gerecht und andere weniger. Und das ist leider die Realität. Und die Gründe, warum es so ist, die hast du ja auch teilweise genannt. Ego wäre da auch nochmal ein ganz, ganz großer Grund, warum es leider so ist. Du machst alles richtig. Eben, du bist offensiv. Du kontaktierst Menschen, du bist offen, du bist kommunikativ und so weiter. Und ich glaube, genau so ist es. Und ab und zu wird es auch immer auf offene Ohren stoßen. Das ist ja bei uns nichts anderes. Also wir kennen dieses Problem logischerweise auch. Wobei es inzwischen bei uns natürlich so ist, dass Leute irgendwie auf uns zukommen, weil sie schon irgendwie wissen, was wir so machen und wie wir so drauf sind. Das weiß man halt oft nicht. Aber ab und zu wird safe jemand dabei sein, der da genauso Bock drauf hat, genauso für die Sache brennt wie du. Und dafür lohnt es sich dann am Ende doch wieder, glaube ich. Ja, es ist ein schwieriges Thema, weil eben alle reden immer von Kooperation und von interdisziplinären Austausch und Zusammenarbeit. Aber was es dann wirklich bedeutet, das zu machen, ja, das ist was anderes und die wenigsten sind dann bereit, diesen Weg wirklich zu gehen, weil das ist halt Zeit, die nicht bezahlt wird. Und das ist, glaube ich, der Hauptfaktor am Ende des Tages.
Ja, auf jeden Fall. Und Angst. Einfach. Ist halt auch klar, ein krasser Faktor.
Unsicherheit.
Du klaust mir meine Leute, so ungefähr. Also
ich auch. Aber ich dachte, als du gerade Angst gesagt hast, dann allererstes an, oh nee, dann muss ich dem ja erzählen, wie ich arbeite und ich weiß ja gar nicht, ob ich die Sachen richtig mache und so weiter und deswegen traue ich mich nicht, mit jemandem auszutauschen. Verstehe. Weil das ist eine Angst, die allgegenwärtig ist in unserer Branche, auch wenn es niemand zugibt und auch wenn dieser Prozess vielleicht manchmal oder dieser gedankliche Prozess bei vielen unterbewusst abläuft, so, das ist so. So, ich soll jetzt dir zeigen und sagen, wie ich arbeite und so weiter.
Achso, damit man.
So, da haben halt einfach Leute Hemmungen, weil sonst könntest du rausfinden, dass ich ein Imposter bin und alle haben Imposter-Syndrom und so weiter. Aber ja, auch, natürlich auch der Konkurrenzgedanke, der auch schon drin stand in der
Frage. Und das ist, glaube ich, auch oft was halt unterbewusst stattfindet. Dabei ist es immer besser für alle Beteiligten, das sage ich jetzt einfach mal so ganz bold hier raus, dass wenn man auf eine offene, kommunikative Art und Weise großflächig zusammenarbeitet, für jeden dabei am Ende mehr rumkommt, als wenn man einfach nur immer alleine sein Ding macht.
Klar, aber ich muss auch sagen, so, wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen inzwischen, weil wir halt einfach ein gewisses Following haben und so. Und wir müssen die allermeisten Anfragen ablehnen. So, natürlich, das geht nicht anders. So, wir haben verdammt viele Projekte am Laufen. Wir tauschen uns schon mit sehr, sehr vielen Leuten aus. Und unsere Kapazitäten sind begrenzt. Also das ist halt so ist es.
Ja.
Und eben, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr gerade zuhört und ihr sagt so, ja, ich habe auch mal irgendwie eine Anfrage an MTMT gestellt und so weiter. Ich dachte, die sind cooler, das sind voll die Ärsche, weil die haben gesagt, nee, wir haben keine Zeit. Das ist die Realität. So, man muss mit seinen Kapazitäten da sehr, sehr haushalten. Aber gut, das ist, ich will es gar nicht zu sehr auf uns beziehen, sondern es geht ja hier um Max. Und der Max, der ist halt nicht in einem großen Team unterwegs oder so wie wir. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, außer du machst es richtig. Und die Frustration und die kommt halt daher. Ich glaube in erster Linie daher, dass du versuchst, deinen Anspruch auf andere Leute zu übertragen und wenn du das machst, dann wirst du nicht glücklich.
Ja.
Und das ist nicht leicht so. Das ist was, damit struggle ich schon seit immer so ungefähr. Und das ist ein großer Stressor, aber mit dem muss man halt lernen, umzugehen.
Ja. Ich habe das jetzt so voll auf irgendwie die lokale Zusammenarbeit mit anderen Trainern, Physios, Ärzten bezogen, so wie wir das ja auch bis zu einem gewissen Punkt mit ein paar Ärzten machen, wenn man mal ganz ehrlich ist, so mit so vielen Ärzten und Physios in München arbeiten wir jetzt auch nicht zusammen. Es ist nicht so, dass wir hier jeden Arzt und jeden Physio kennen, sondern es sind ganz, ganz wenig Ausgewählte.
Wir haben ein sehr enges Netzwerk hier.
Die auch offen dafür sind, Lust haben, sich auszutauschen, bis zu einem gewissen Punkt. Auch wenn man so die Zeit eines Tages betrachtet, ganz, ganz wenig Austausch, aber verhältnismäßig im Vergleich zu anderem Austausch sehr viel. Und und es sind halt Ärzte und Physios, die verstanden haben, dass sie keine Angst davor haben, dass Leute, die dann zu uns kommen, nicht mehr zu ihnen zurückkommen und umgekehrt.
Ja,
weil aber es ist immer eine sehr, sehr produktive Zusammenarbeit für alle Seiten. Und am Ende halt, was das Allerwichtigste ist, für den Menschen, um den es geht. So, für den Kunden, den Patienten, den Klienten.
Genau, und wenn man Leute findet, die wirklich die aufrichtige, ehrliche Motivation und das aufrichtige und ehrliche Interesse an Kunden und Patienten mitbringen. Wenn man die findet, dann steht auch einer Kooperation nichts mehr im Wege. Aber ich stelle hiermit die These auf, dass es da draußen verdammt viele Leute gibt, denen diese Motivation in der Form fehlt, so wie du sie zum Beispiel mitbringst, Max. Und ja, das ist schade. Das kann frustrierend sein, da kann ich mich drüber aufregen, aber was bringt es am Ende? Was bringt es, außer dass du irgendwie deine Energie raubst quasi? Und eben, wenn man mal ein paar Leute gefunden hat, dann kann man sich eben ein enges, gut funktionierendes Netzwerk irgendwie zusammenbasteln, so wie wir es jetzt irgendwie in unserem Gym-Kontext auch gemacht haben. Und das ist geil, wenn man das hat.
Über den Zeitraum von 14 Jahren mittlerweile.
Vielen,
oder
vielen
noch länger
Jahren.
Am Ende, ja.
Ja. Und es ist übrigens auch ein Grund, warum wir mit der MTMT-Methode auch ein Netzwerk kreieren werden, damit ihr euch alle untereinander austauschen und finden könnt. weil das ist einfach eins der großen Probleme, was immer wieder an uns herangetragen wird, so, ja, ihr sitzt da toll in eurem Gym und ihr könnt euch immer austauschen und das ist ja schön und gut, aber ich bin halt alleine hier und in meiner Praxis hat niemand Bock, über Bewegungen zu reden mit mir und so weiter und in meiner Region auch nicht und so. So, ja, das ist für den Arsch, das ist scheiße, aber genau deswegen versuchen wir zumindest unseren Teil dazu beizutragen, dass es besser wird und dass eben Leute miteinander connecten können. Und wir hoffen natürlich, dass das auch zu viel interdisziplinären Connections führen wird. Dass man eben sieht, so, ah, okay, der hat vielleicht ähnliche Werte wie ich. Ja. So, den schreibe ich mal an. Und dann kann sich sowas entwickeln. So, und das passiert auch schon. So, da haben wir, glaube ich, schon auch ein paar Mal drüber geredet. Und ich finde das so großartig, wenn ich sehe, dass Leute, die irgendwie bei uns zusammen Gruppenmentorship gemacht haben, vor 2 Jahren immer noch in Austausch stehen und so weiter. So, das ist so belohnend, das ist so ein, ja, das ist einfach schön. So, das ist einfach wirklich sehr, 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 sehr schön und deswegen ist es uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir weiter diesen Aspekt fördern. Bitte sag Bescheid, ob wir dir irgendwie weiterhelfen konnten mit der Antwort auf die sehr relevante und sehr gute Frage.
Und am Ende ist es auch was, also das ist halt ein Prozess, wie wir gerade schon gesagt haben, ein sehr langfristiger, langwieriger Prozess, wo du lernen musst du gar nichts, aber dich halt in diesen Prozess rein zu entspannen. So, du, wie der Quiz jetzt schon gesagt hat, gibst da schon irgendwie sehr viel rein und dein Bestes quasi und auch so für dich und dein eigenes Wohlbefinden. Ja, ist es halt auch wichtig, auch mal zu sagen, okay, ich lasse da jetzt mal 5 gerade sein. Wenn die und die und der und so weiter noch keine Lust haben, dann ist es vielleicht für einen anderen Zeitpunkt und ich mache einfach weiter. So. Nächste Frage, oder?
Nächste Frage. Ferdi, liebe Grüße, Ferdinand, Ex-MTMT-Praktikant. Hey Crew, ich muss etwas ausholen. Ich war in den letzten Wochen in einem Triathlon-Camp. Dort wurde jeden Tag der Programmpunkt Dehnen angeboten und die Wichtigkeit des regelmäßigen Stretchings, in diesem Fall aktiv und passiv statisch. Ich habe den Kurs 2-mal besucht. Und die Wichtigkeit wurde betont. Das war so ein langer Andi-Satz, deswegen konnte ich ihn nicht gut vorlesen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich mein Wissen, das ich durch eure Arbeit erworben habe, weitergeben/ zur Diskussion stellen kann, ohne besserwisserisch oder belehrend zu sein. Wie kann man Menschen sagen, die von ihrer Arbeit sehr überzeugt sind, dass es auch andere Konzepte, Methoden, Übungen gibt, die mehr Sinn ergeben? Jetzt komme ich mir alleine durch diese Nachricht so vor, als wenn diese Menschen, die das statische Stretching abgehalten haben, nichts verstehen und ich viel mehr. Ich bin verwirrt. Was denkt ihr? I feel you. Das geht in eine ganz, ganz ähnliche Richtung wie die Frage davor.
Ja.
Thoughts?
Kannst du mir den Mittelteil, also wo die wirkliche Frage drin stand?
Ich frage mich die ganze Zeit, wie ich mein Wissen, das ich durch eure Arbeit erworben habe, weitergeben zur Diskussion stellen kann, ohne besserwisserisch oder belehrend zu sein. Wie kann man Menschen sagen, die von ihrer Arbeit sehr überzeugt sind, dass es auch andere Konzepte, Methoden, Übungen gibt, die mehr Sinn ergeben?
Wenn man das Ganze erst macht, wenn man gefragt wird.
Ja, aber es fragt ja niemand, da sind wir wieder beim Thema
von gerade. Genau, aber es fragt niemand.
Dafür sind alle immer viel zu unsicher, beziehungsweise haben gar nicht den Anspruch, sehen gar nicht die Notwendigkeit, sich weiterzuentwickeln oder zu verändern.
Ja.
Ich bin schon der Meinung, wenn es dir darum geht, dann kannst du nicht warten, bis du gefragt wirst. Weil darum geht es ja. Es geht ja hier darum, eine Diskussion zu kreieren. Und da muss man dann selber Fragen stellen.
Und eben das ist auf jeden Fall ein Tool.
Oder? Fragen stellen und nicht sagen, hey, ja, so und so. Und das sind ja Dinge, so, ich kenne dich ja, die weißt du eh schon. Aber wir reden trotzdem drüber. Also, wie ein kleines Kind nachfragen, warum machst du das? Ist ja auch was ich allen Praktikanten eigentlich immer so mitgebe. So, frag die Coaches hier, frag mich, warum wir Sachen machen. Könnte zum Beispiel ein Weg sein. Hey, warum machst du denn das? Was erwartest du dir von der Intervention oder so. Und alleine da kann es natürlich schon schwierig werden, weil viele Leute verstehen vielleicht gar nicht, warum sie Sachen machen. Und dann kommen sie in Erklärungsnot und dann ist wieder Widerstand da und dann entwickelt sich auch wieder keine Diskussion. Scheiße, also war doch nicht so ein guter Rat von mir gerade, merke ich gerade.
Ja, aber anders, also es ist halt schwierig, irgendwie ein Gespräch entstehen zu lassen. So, wo man dann halt auch irgendwie an den Punkt kommt, dass halt jemand vielleicht seine Perspektive hinterfragt.
Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, das habe ich vorhin schon gesagt bei einer anderen Frage. Seek first to understand. Also man muss erstmal das Gegenüber verstehen. Das heißt, die Fragen sollten vielleicht nicht sein, hey, wieso machst du das? In so auf eine offensive Art und Weise. Mhm. Sondern hey, das ist sehr interessant, warum machst du das und das? Also dass man halt nicht schon den Vibe erzeugt so bei seinem Gegenüber so, oh shit, der weiß es vielleicht besser als ich. Sondern dass man halt wirklich aufrichtig interessiert nachfragt und versucht, das Gegenüber zu verstehen. Und dann, wenn du das tust, dann hast du, glaube ich, auch eine Basis, mal nachzufragen, auch mal kritisch nachzufragen. Aber das Ganze muss, glaube ich, erstmal auf so eine Art und Weise irgendwie ins Rollen gebracht werden. Und auch da wird man einen Haufen Leute finden, die geben da einfach keinen Fick drauf. So, die haben keinen Bock auf eine Diskussion mit dir, die sehen keinen Anlass, sich verändern zu müssen. Und das ist das, was wir in der Frage davor halt schon besprochen haben. So, das ist einfach so. Es gibt da draußen ein paar gute und einen Haufen Durchschnitt und vielleicht ein paar schlechte. Also wahrscheinlich liegt das alles halt auf so einer Normalverteilung. Mhm.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass du das nicht weitermachen sollst.
Halt, was man am Ende halt macht, ist Leute irgendwie dazu anregen, sich und ihre Arbeit und ihre Perspektive auf Dinge zu hinterfragen. Und es wird immer was sein, wo man auf relativ viel Widerstand stoßen kann, wenn jemand nicht an dem Punkt ist und bereit dafür ist, hinzusehen. Oder halt überhaupt irgendwie weiß, dass er da vielleicht irgendwo hinsehen könnte. So, Andi würde jetzt sagen, du kannst noch sehen, was du weißt. So, wenn jemand überhaupt nicht weiß und zu 100% davon überzeugt ist, dass das, was er gerade irgendwie sagt, das Beste der Welt ist, schwierig da dann irgendwie ein konstruktives Gespräch entstehen zu lassen.
Du hast auch gefragt, ich frage mich die ganze Zeit, wie ich mein Wissen, das ich durch eure Arbeit erworben habe, weitergeben / zur Diskussion stellen kann. Musst du es überhaupt weitergeben? Also vielleicht musst du dir mal die Frage stellen, warum willst du das überhaupt? Warum willst du das überhaupt weitergeben? Also was ist deine Motivation dahinter? Das ist nämlich auch nochmal ein ganz spannender Punkt und eine spannende Frage, die man sich stellen kann, wo man auch einfach ehrlich zu sich selber sein muss. So, es gibt, glaube ich, einen Haufen Leute, die aus getrieben durch eigene Unsicherheit Dinge weitergeben wollen, zum Beispiel. Und ich unterstelle dir gerade nicht, dass du das bist, aber da gibt es einen Haufen Leute, wo es so ist. Was ja auch wieder okay ist auf der anderen Seite, weil Unsicherheit ist ja nichts Schlechtes. So, ich bin mir die ganze Zeit unsicher, ob die Sachen, die ich sage, auch wirklich stimmen und so weiter. Es ist eine sehr, 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 sehr tricky Frage auf jeden Fall. Aber ohne dabei besserwisserisch und belehrend zu sein, so der Ton macht die Musik am Ende. Hundertprozentig. Also man kann so oder so kommunizieren. Und das ist auch so, das ist das Problem auf Social Media. Auf Social Media hatte ich letztens den Fall mit jemandem, der, ja, von dem ich eigentlich viel gehalten habe davor, der dann irgendwie mit mir diskutieren wollte. Und der hat sich halt einfach, also der hat halt einfach nicht normal kommuniziert. Der hat sich halt einfach im Ton vergriffen. So, und dann habe ich auch gar keinen Bock. So, da habe ich keinen Bock zu diskutieren. So, ja. Red mit mir, ich bin ein erwachsener Mensch, du bist ein erwachsener Mensch, komm, wenn wir so wie erwachsene Menschen kommunizieren, dann bin ich am Start. Aber wenn nicht, habe ich keinen Bock. So, ich hab genug zu tun, ich habe auch was Besseres zu tun. Von daher ist es natürlich sehr, sehr wichtig, wie man eben seine Fragen formuliert und so weiter. Aber auch das kannst du, ich meine, du...
Ich wollte gerade sagen,
du bist Lehrer, Alter, so, weißt du.
Da mache ich mir bei dir und deiner pädagogischen Ausbildung eigentlich relativ wenig Gedanken.
Eben, dass du das nicht besserwisserisch und belehrend machst. Und wenn du mal jemanden hast, der auf offene Ohren, wo das auf offene Ohren stößt, so, dann ist es, glaube ich, relativ easy. Dann kann man eben mal sagen, hey, hast du schon mal da und davon gehört? So. Mhm. Also eben es geht nicht darum, denen die bessere Alternative zu präsentieren. Das ist, glaube ich, auch irgendwie wichtig. Sondern dass man erstmal eben nachfragt, hey, kennst du das und das Konzept? Hast du davon mal schon mal was gehört? So, interessiert's dich?
Und um jetzt mal ganz speziell auf diesen Kontext von diesem Trainingscamp einzugehen und diese Stretching-Classes, die es da wohl gab, auch einfach mal nach Austausch fragen, wenn das jetzt irgendwie da ein Trainer oder eine Trainerin war, die diese Stretching-Class gemacht hat, was ja schon mal, wenn man das mal, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht sehr erfahren, was Triathlon-Camps angeht, aber so dieser Kontext, dass es da so ein bisschen mehr gibt, als wirklich nur rein die Sportart, die man da macht, und dadurch, weiß ich nicht, was die Hintergründe sind, Regeneration fördern will und so weiter, für einen Ausgleich sorgen will, das bedeutet das schon, dass sich da jemand so ein bisschen progressiv mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzt und da einfach auf die Person zugeht und sagt, hey, pass mal auf, hast du Bock, mal drüber zu schnacken, warum machst du das, ich habe hier und da das und das gelernt und habe da vielleicht ein paar Ansichten, die interessant für dich wären, und dann da ein Gespräch suchen, so, auch außerhalb quasi von dem Kontext von so einer Stretching-Class, wo man sich dann irgendwie meldet und sagt so, wieso machen wir denn das jetzt eigentlich gerade? Erstmal in einem, also eh klar, das meinst du wahrscheinlich vorhin auch, in einem, wie sagt man, vieräugigen Gespräch? Ich bin gerade, wie sagt man denn? Also, ja, nicht vor einer Gruppe.
Hoffentlich so, vier Augen,
unter nicht, vier
nur,
Augen.
Nicht nur zwei.
Ja, genau, unter vier Augen. Ja, genau, damit es halt so ein privates Umfeld ist. Weil da ist man schon mal sicherer als jetzt irgendwie vor einer Gruppe, wo man ja vermeintlich irgendwie bloßgestellt werden könnte und so.
Und wenn man sich verletzlich zeigt von Anfang an, ich glaube, das kann da auch ein sehr, sehr gutes Tool sein, weil das ist das Gegenteil von du bist besserwisserisch und belehrend. Mhm. Also wenn du reingehst in so ein Gespräch mit, hey, ich habe mich auch schon irgendwie mit Stretching befasst und ich bin da irgendwie immer verwirrt, bringt es was, bringt es nichts? Hast du mal Bock, mit mir drüber zu quatschen? Also wenn du eben gleich reingehst, so mit der Prämisse, so hey, ich weiß es auch nicht, und nicht als Wissender, Besserwissender reingehst in so eine Diskussion, in so eine Interaktion, sondern als, boah, ich habe irgendwie auch keinen Plan, dann hat so ein Gespräch eine ganz andere Grundlage oder kann eine ganz andere Grundlage haben.
Ja.
Das wäre auch noch so ein Punkt. Ja, keine Ahnung. Ein paar Tipps waren, glaube ich, drin. Es ist immer schwierig, weil solche Fragen sind halt immer hart abhängig, genauso wie ein Assessment von dem Menschen, den du dann vor dir hast. Also es ist halt so, klar kann man da vielleicht ein paar Anregungen und ein paar Tipps geben. Hey, stell dir mal die Frage, so könntest du es probieren. Aber solche Dinge sind immer so situativ angepasst an den Menschen, um den es gerade geht und wie du gerade drauf bist in dem Moment und so weiter. Und deswegen ist es immer tricky, bei solchen sehr, sehr guten und wichtigen Fragen wirklich eine konkrete Antwort zu geben. Ja. Aber ja, wir haben ja eine ziemlich lange Antwort gegeben. Nächste Frage. Marc fragt, wie geht ihr bei euch selbst und auch bei euren Kunden das Thema Priorisierung an? Beispielsweise hat ein Kunde Ziele, die sich gegenseitig ausschließen bzw. stark behindern, da er gleichzeitig für einen Marathon trainieren sowie 5 Kilo Muskelmasse draufpacken will. Das ist jetzt ein Fitnessbeispiel, aber das kann man ja auch wieder auf den aktuellen Podcast bezüglich des Älterwerdens ändern der Prioritäten beziehen. Wie läuft der Prozess der Priorisierung bei euch selbst ab? Wie regt ihr diese Prozesse bei Kunden an? Und wie immer, was sind die Dinge, die wirklich zählen?
Okay, das waren jetzt auch ganz viele Fragen in einer Frage,
was
oder?
Was ist denn eigentlich los mit euch? Ihr stellt nur so, also es sind alles krass gute Fragen heute, aber die sind alle so deep, dass man immer einen eigenen Podcast drüber machen könnte.
Fang nochmal an. Gib mir nochmal den Anfang, bitte.
Wie geht ihr bei euch selbst und auch bei euren Kunden das Thema Priorisierung an? Zum Beispiel bei Kunden, okay, wir bleiben mal bei dem Beispiel. Der Kunde, der gleichzeitig 5 Kilo Muskelmasse draufpacken will, aber auch einen Marathon laufen will. So, wenn das dein Kunde ist, dann musst du ihm erstmal das Konzept von Prioritäten klar machen. Ja. So, du musst ihm die Fakten erklären. So. Nicht einfach, weil sowas kann man halt nicht stehen lassen. Mhm. Und am Ende muss der Mensch immer noch seine eigene Entscheidung treffen, logischerweise. Aber wenn du Coach bist, dann ist es deine Aufgabe und deine Pflicht, ihm zu sagen, hey, dein aktuelles Ziel, das kannst du schon machen, aber Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Es ist aus folgenden Gründen wahrscheinlich nicht das beste Timing. Also priorisiere vielleicht erstmal das und dann das. Also gib ihm ein bisschen Informationen, ein bisschen Verständnis, vielleicht auch ein bisschen physiologisches Verständnis, warum es nicht sinnvoll ist, diese Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Und dann sag, so, jetzt habe ich dir ein bisschen erklärt, so, ein bisschen was über, wie unser Körper sich anpasst zum Beispiel, willst du es immer noch so machen? Mhm. Und wenn der Kunde sagt ja, dann hat der Kunde gesagt ja. Und dann ist es deine Aufgabe, ihn so gut du kannst zu unterstützen, den Prozess gleichzeitig 5 Kilo Muskelmasse aufzubauen und sich auf Marathon vorzubereiten. So, das ist dann leider deine Aufgabe. Das heißt, du musst es ihm nicht unbedingt ausreden, aber du musst ihm halt einfach klar machen, Dinge klar machen, die diesen Menschen nicht klar sind. Wie auch, der kennt sich ja nicht aus mit diesem ganzen Zeug, so wie du. Also dem ist halt gar nicht bewusst, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, diese Dinge gleichzeitig zu verfolgen.
Und halt eine, deiner Meinung nach, sinnvollere Alternative bieten. Ist halt auch was Sinn macht, um dem Kunden dann quasi wirklich eine Option zu geben und ihm nicht einfach nur zu sagen, hey, nein, das macht keinen Sinn, sondern hey, okay, es wird eine Herausforderung, aber was hältst du von dem und dem?
Genau, lass uns doch erstmal das mit dem Marathon machen. Genau. Und wenn du das erledigt hast, dann 5 Kilo Muskeln aufbauen. What say you?
Ja. Was auch viel besser zusammenpassen wird, weil die Person wahrscheinlich, nachdem sie den Marathon gelaufen ist, wenig Bock haben auf lange Läufe, oft in der Woche, außer man hat wirklich einen Fan. Und dann ist das Hypertrophietraining für plus 5 Kilo Muskelmasse eine willkommene Abwechslung. Ich spreche jetzt von mir und meiner Affinität, was Training angeht.
Wie läuft der Prozess der Priorisierung bei euch selbst ab? Wie regt ihr diese Prozesse bei Kunden an? Was sind die Dinge, die wirklich zählen? Also ich nehme mal die letzte Frage zuerst. Was sind die Dinge, die wirklich zählen? Ja, keine Ahnung.
Abhängigkeit von der Priorisierung, die du davor mit deinen Kunden oder bei dir selbst halt
abgefragt hast. Ja, und abhängig von deinen Zielen. Also ja, das genau. Ist so auch wieder sehr, sehr individuell. Kommt halt drauf an, welche Dinge wirklich zählen. So, das muss sich jeder selber erstmal bewusst machen.
Ja.
Und das knüpft dann vielleicht auch an die Frage davor an. So, hey, was ist dir denn wirklich wichtig? Ist dir der Marathon wirklich wichtig? Sind dir die 5 Kilo Muskelmasse wirklich wichtig? Also das ist dann wieder so ein Hinterfragen von Motivationen, was auch oft unsere Aufgabe ist als Coaches, dass wir halt Leuten den Spiegel vorhalten und einfach nur Leute dazu bringen, dass sie sich selbst mal reflektieren. Durch gute Fragen, die wir stellen. Nicht durch Ansagen, die wir ihnen machen, sondern erstmal durch Fragen, die wir ihnen stellen.
Und das ist dann am Ende die Antwort auf die Frage, wie sieht die Priorisierung mit unseren, oder die veränderte, sich ändernde Priorisierung mit unseren Kundinnen aus? Einfach immer mal wieder, oder was für die zweite Frage jetzt am Ende?
Wie läuft der Prozess der Priorisierung bei euch selbst ab?
Nee, die danach.
Wie regt ihr diese Prozesse bei Kunden an?
Genau, die meine ich.
Ja. Bin ich auch wieder dabei. So ja, viele Fragen in einer Frage.
So, Nachfragen. Immer mal wieder. Ich meine, klassisch Anfang des Jahres ist so eine Zeit, wo man halt, hey, wie sehen denn die Ziele für die nächste Zeit aus? Nachfragen kann. Gerade wir, die wir langfristig mit Menschen zusammenarbeiten. Aber das ist am Ende genau die Frage. Was willst du gerade wirklich von deinem Training? Und wie sehr willst du es wirklich und warum willst du es? Und wie viel Zeit und Veränderung und Anstrengung können wir dann in diesen Prozess stecken?
Ja, und den Leuten halt keinen Scheiß erzählen. Also da muss man ihnen dann schon die Ansage machen, dass man halt, weil die Entscheidung muss der Kunde selber fällen am Ende. Das ist immer so. Aber ich kann ihnen halt die Fakten dahinter schon mal klar machen. Also ich kann zum Beispiel jemandem sagen, keine Ahnung, du bist unfit gerade, du willst fitter werden. Das, was den größten Hebel hätte, und das sind wir bei Prioritäten, was meine Priorität wäre, dass du 10 Kilo abnimmst, weil wir reden gerade in dem hypothetischen Beispiel von jemandem, der 40 Kilo Übergewicht hat. So, das hätte den größten Einfluss auf deine Fitness und dementsprechend auch auf deine Gesundheit. Bist du bereit, daran was zu ändern? Dann let's go. Ich bin da, so, das ist mein Beruf, dich dabei zu unterstützen, aber es kann nur funktionieren, wenn du am Start bist, wenn du den Buy-in hast. Sonst wird's nix. Und wenn es so ist und wenn der Mensch sagt, nee, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf, dann müssen wir als Coaches sagen, okay, dann arbeiten wir an deiner Fitness und an deiner Gesundheit, ohne dass du abnimmst. Was auch funktioniert, logischerweise. Du hast vielleicht einen kleineren Hebel dann als Coach, aber mein Gott, Das ist dann wieder so, stehst du im Vordergrund oder dein Kunde?
Ja.
Oder Patient. Und das sind immer die Kunden und Patienten, um die es geht. Und nicht wir selber. Ja. Über alles ein bisschen geredet, auch mal wieder eine. Ich finde es immer ein bisschen unbefriedigend am Ende, solche Fragen, weil es halt nicht die Antwort gibt. Aber man kann schön drüber diskutieren, also bin ich eigentlich auch nicht unzufrieden.
Okay.
Okay, nächste Frage. Habt ihr auch Trainer im Team, die kein sportwissenschaftliches Studium haben? Wenn bei euch der Mensch im Vordergrund steht, dann muss man den Trainer auch mit einbeziehen, aus meiner Sicht. Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber ja, wir haben einen Trainer im Team, der kein sportwissenschaftliches Studium hat, und das ist der Jago, Shoutout, der Physiotherapie studiert hat. Mhm. Ein Studium der Sportwissenschaft ist mitnichten eine Voraussetzung, um MTMT-Coach zu werden. Das ist ein Zufall, dass es so ist.
Ja.
Am Ende ist es auch doch wieder kein Zufall, weil, und vielleicht hast du das gemeint mit dem zweiten Teil deiner Frage, der Mensch steht im Vordergrund. Das war schon immer so. Also, ich stelle keine Leute ein, so das machen Anni und Thilo, aber ich weiß, dass es schon immer so war. Es geht hier um den Menschen, es geht um geteilte Werte, es geht um eine geteilte Energie, und das ist Einstellungskriterium bei MTMT. Und dann ist es eben auch kein Zufall, dass Leute, die vielleicht ähnliche Werte haben, vielleicht das gleiche studiert haben, also es liegt ja nah beieinander. Aber ob jemand jetzt Sportwissenschaften studiert hat oder nicht, ist scheißegal. Also in unserem Hiring-Prozess.
Ja, voll. Und halt auch, also unserer Meinung nach, wenn man Personal Trainer, Fitnesstrainer oder wie auch immer Trainer werden möchte, so, dazu braucht man nicht unbedingt ein Sportwissenschaftsstudium.
Ja, also, ja. ja, ich glaube, damit ist die Frage eigentlich auch schon beantwortet, aber wir kommen zum zweiten Teil der Frage, die hat übrigens der Benedikt gestellt, Shoutout. Ich habe eine Frage an Coach Quies, das bin ich, hi. Du hattest im Fritzcast-Podcast davon gesprochen, dass du erst einmal von einem Coach das Why erfahren möchtest, beziehungsweise ob es überhaupt eins gibt. Mich würde interessieren, ob du mein Why so akzeptieren kannst. Bevor ich dein Why vorlese, das spielt keine Rolle, ob ich dein Why akzeptieren kann. Das spielt absolut keine Rolle. Es ist zwar schön, sich Bestätigung von außen zu holen, so weiß ich, aber die Frage ist, ob du dein Why so akzeptieren kannst, wie du es für dich aufgestellt hast. Ob du ehrlich genug zu dir selber warst, dass es auch wirklich stimmt, was du dir ausgedacht hast. Meine Meinung sollte für dich gar keine Rolle spielen. Soll ich es trotzdem noch vorlesen?
Das Why?
Ja.
Ich könnte mir das genauso stehen lassen. Ich bin dann natürlich krank neugierig, als krank neugieriger Mensch, so.
Nee, ich lese es jetzt nicht vor, damit wir es wirklich dabei belassen.
Ich glaube, das Learning so ist am größten. Und darum geht es ja gerade.
Wir überspringen also dein Why. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es ein gutes Why ist, wenn du dich hingesetzt hast, ehrlich zu dir selber warst und dir Gedanken gemacht hast, by the way, und eben reflektiert hast. Das haben wir jetzt übersprungen. Danke, dass du das in dem Podcast gesagt hast und ich mir mein Why rausgefunden habe.
Das ist eigentlich die Antwort.
Das ist deine Antwort. So, das ist die Antwort. Die Antwort ist, dass du dich damit beschäftigt hast. Und dann kann es auch nur richtig sein.
Ja, ich habe gerade kurz Gänsehaut gehabt.
Und gern geschehen am Ende. Also geil. Das ist sehr, sehr gutes Feedback. Und du hast noch dazu geschrieben, dass wir uns vielleicht im November sehen auf unserem Seminar. Das hoffe ich auch. Und dann können wir vielleicht nochmal persönlich über dein Why sprechen. Sowieso besser als hier so im Internet.
Ja. Und ich würde da ganz allgemein nochmal was zu diesem Why-Ding hinzufügen.
Why.
Also erstmal heißt Why und nicht Why. Nein, das Why, weil gerade in der Fitnessbranche seit ein paar Jahren, seitdem irgendwie dieses Buch rauskam oder zumindest seitdem ich dieses Buch gelesen habe von Simon Sinek, Start with Why und so, da ist das irgendwie in meinem Leben sehr präsent geworden. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es dann zu der Zeit auch in der Branche sehr präsent war. Vielleicht war das auch einfach nur, weil ich gerade in der Branche an dem Punkt war, ist auch egal. Aber dieses Why wird häufig so als der Holy Grail quasi in dem eigenen Modell und in der eigenen Perspektive seiner Arbeit und auch seines Lebens gesehen. Und dann macht man sich so ein Why und checkt da voll die Arbeit und hat dann so ein Why und basiert dann auf diesem, also anhand von diesem Why, so sehr viele Entscheidungen, die man in seinem Leben trifft. Und man manchmal, das habe ich jetzt schon öfter erlebt und das dachte ich eigentlich irgendwie auch bis zu einem gewissen Punkt, ist das Why halt eine sehr langfristige Feststellung. Aber genauso wenig wie ein System, um das ich mein Training aufbaue, ist das Why etwas, wovon ich mich fesseln lassen möchte. Und das Why ist ein krass veränderbare Aussage am Ende für sich selbst so. Und man darf so frei sein und man sollte, glaube ich, auch so frei sein, das Why zu verändern, wenn sich gewisse Dinge in seinem eigenen Leben verändern. Wenn man, so keine Ahnung, das erste Mal, das Why habe ich mir mit, weiß ich nicht, wann das war, 27, 28 war ich da, habe ich mir überlegt, okay, das ist mein Why jetzt, in diesem Moment, in dieser Situation meines Lebens. Da war ich Student, da habe ich gerade Praktika hier und da gemacht, habe ich da und da angefangen, habe alles Mögliche in meinem Leben gemacht und jetzt gefühlt, was weiß ich, wie viele Jahre später, mit 33, oder letztes Jahr habe ich mir so ganz direkt diese Frage nochmal gestellt, hey, was ist mein Why eigentlich jetzt, heute, in diesem Moment? Und das war eine Abweichung. Und dann war ich so, okay, darf ich das? Also darf ich genau, jetzt ein anderes
jetzt, Why? Jetzt bin ich doch meinem Why nicht mehr treu, was ich damals aufgestellt habe.
Und so, da habe ich dann auch mit Leuten, mit Andi zum Beispiel drüber gesprochen und war ich so, hey, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass das Why so ein krass veränderbarer Prozess ist eigentlich und nicht irgendwie nur eine Aussage, eine These, die dann mein Leben bestimmt so. Und das kann man oder sollte man sich erlauben, das Why eben genau so zu sehen, dass sich das halt verändert.
Ja, Basti ist schon wieder so vorsichtig und so weiter. Ich würde sagen, du musst dein Why regelmäßig hinterfragen, weil ansonsten baust du dir mit deinem Why wieder dein eigenes Gefängnis, in das du dich einsperrst.
Und das will niemand.
Und auf einmal, keine Ahnung, brichst du da aus und machst irgendwie Sachen anders und machst Sachen irgendwie, die du halt, weiß ich nicht, vor 5 Jahren noch nicht gemacht hast. Bedeutet das, dass du dir nicht mehr treu bist? Oder bedeutet das einfach nur, dass sich dein Why verändert hat in der Zwischenzeit?
Ja. Und das ein Zeichen dafür ist, dass du dir als sich verändernde Person und Persönlichkeit treu bleibst, wenn du auch dein Why an dein Leben anpasst, an dich anpasst, an deine Weiterentwicklung anpasst, an die Weiterentwicklung der Situation deines Lebens anpasst und so weiter.
Ja, gut, dass du den Punkt noch gemacht hast. Der ist nämlich verdammt wichtig. Ja. Weil eben mein erstes Mal mein Why ergründet, so das hat, da war ich 25 und habe eben gerade dieses Buch gelesen und hat halt noch keine Haare am Sack, aber dann sollte man sich die Frage schon nochmal stellen, wenn einem ein paar Haare am Sack gewachsen sind. So. Okay, jetzt ziehen wir es durch. Gefühlt podcasten wir schon echt lang.
Ja, aber wir haben die Kamera an Akku angesteckt, an das Steckdose angesteckt, deswegen haben wir unendlich Podcast-Zeit heute.
Smart.
Und ich habe auch keine Uhr hier und so, deswegen Uhr
sind,
hier
sind ist nur weg. Noch zwei Fragen.
Easy. Also dreiviertel Stunde noch.
Shoutout, Toni.
Toni, Shoutout.
Du hier in den Fragen? ich glaub's nicht. Toni fragt, kann man sich beschreiben, ohne zu sagen, was man tut? Wer sind wir eigentlich? Bussi.
Okay.
Bussi zurück.
Ja, am Ende eigentlich eine ganz gute Fortsetzung von dieser Frage.
Ja.
Da habe ich tatsächlich gestern, als wir auf dem Heimweg waren und heute Morgen auf dem Fahrrad auch viel drüber nachgedacht. Auf diesem Punkt kann man sich beschreiben, ohne zu beschreiben, was man tut. Also quasi, wer bin ich, unabhängig von meiner Rolle als Personal Trainer, meiner Rolle bei MTMT, meiner Rolle quasi in meinem Beruf. Und bei mir oder bei uns ist ja die Schnittmenge quasi zwischen also Leben und Arbeit relativ hoch. So von wegen
Arbeitszeit ist Lebenszeit.
Genau, das ist ja meistens so. Und ich finde, ja, das kann man machen, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so verkehrt, das mal zu machen. Sich unabhängig von dem, was man tut, zu beschreiben. Seine Werte aufzustellen, seine Perspektive aufs Leben, so, weil wer weiß, was sich irgendwann mal irgendwie ändert und man halt mal was anderes macht. Und wenn man dann seine Identität zu krass an das geknüpft hat, was man macht und was man vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr machen kann oder nicht mehr machen möchte, dann kann es ziemlich tough sein, glaube ich. Und wenn man dann aber weiß, hey, meine Identität ist, weiß ich nicht, wie ich das jetzt irgendwie philosophisch sage, einfach nur an mich gekoppelt, unabhängig davon, was ich genau mache, weil meine Werte, meine Ansicht, meine Meinung, meine Erfahrungen kann ich auch quasi leben, wenn ich ein bisschen was anderes mache oder wenn ich komplett was anderes mache, ist es, glaube ich, sinnvoll.
Ich glaube auch, dass es eine sehr sinnvolle Arbeit und Übung ist und die Frage trifft mich auf jeden Fall sehr tief in meinem Herzen, weil so, du sagst, du hast dir da gestern irgendwie viel Gedanken drüber gemacht und heute, ich mache mir da schon seit ein paar Wochen Gedanken drüber, auch getriggert durch Gespräche mit so gewissen Menschen in meinem Leben. Ich finde, man sollte in der Lage sein, das zu tun und deswegen ist es so eine gute Übung und dann kann man vielleicht auch mal überprüfen, wo der Unterschied ist. Also beschreib dich mal ohne das, was du tust, also beschreib mal dich und nicht das, was du machst, wirklich. Und dann kann man vielleicht diese beiden Dinge so ein bisschen abgleichen und ob die kongruent miteinander sind. Und am Ende so, du hast gefragt, so, wer sind wir eigentlich? Ja, das ist ja das, was dann dabei rauskommt. Und ich habe zum Beispiel starke Probleme immer noch zu beschreiben, wer ich bin ohne meine Arbeit. Und ich hatte da ein Schlüsselerlebnis letzten Sommer, habe ich mit einem ein Telefonat geführt mit einem Menschen, der mir sehr nahe steht. Und die hat mich gefragt, wie es mir geht. Und halt nicht so, hey, wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, auch gut. Cool. Passt. So, also halt so die dümmste Frage von allen Fragen. Hey, wie geht's? Die aber auch gleichzeitig halt die tiefste von allen Fragen sein kann, wenn man sie wirklich ernst nimmt, sage ich jetzt mal. Und dieser Mensch hat halt nicht gefragt, hey, wie geht's? Ja gut, passt schon, sondern der hat mich halt gefragt, wie geht's dir, und eben, da bist du auf einer Basis, wo du halt auch wirklich drauf antwortest, also wo du wirklich drüber nachdenkst, wie geht's mir eigentlich gerade. Und dann habe ich ihr erzählt, wie es in der Arbeit läuft und nichts anderes. Und dann hat sie geschrieben, wow, ich habe dich gerade gefragt, wie es dir geht, und du hast mir runtergerödelt, was businessmäßig bei dir in der letzten Zeit passiert ist. So, lachender oder lächelnder, weinender Emoji-mäßig. Und das hat mich so ins Mark erschüttert, diese Feststellung damals. So, das war so ein krasser Moment, dass ich mich immer noch genau dran erinnern kann, wo das war und so weiter. Also es war wirklich so, wo ich mir dachte, wow, stimmt. Sie hat mich gefragt, wie es mir geht, und ich habe ihr erzählt, wie es meinem Geschäft geht. Krass. Und dementsprechend ist es bei mir persönlich immer noch ein Prozess, dass ich so ein bisschen checken muss, wer bin ich denn ohne das Business. Und auf der anderen Seite ist es auch voll okay, dass viel von meiner Identität an das gekoppelt ist, was ich mache. Deswegen mache ich es zum Beispiel auch sehr passioniert und sehr gerne. Aber ja, es gibt immer nur Trade-offs, und ein Trade-off, der damit einhergeht, ist halt, dass deine Identität sehr stark an das gekoppelt ist, was du machst, und du vielleicht dich so ein bisschen verlierst in diesem Prozess. So, nenne ich es jetzt einfach mal. Es klingt jetzt so, wow. Von daher, gute Frage. Eine Frage, mit der ich mich jetzt schon seit geraumer Zeit immer intensiver beschäftige, und dementsprechend, glaube ich, auch eine wertvolle Frage, die wir uns alle selber mal stellen können.
Wichtig.
Okay, letzte Frage. Es ist so ein Podcast, wo, also jeder, der sich den anhört, ganz anhört, sich dann ganz viele Fragen stellt, hoffentlich danach.
Perfekt, aber auch da wieder, ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, im Podcast, Fragen geben Macht. Antworten sind eine Sackgasse.
Damn, so viele Snippets. Die oder Javan, es tut uns leid, dass ihr jetzt aus diesen ganzen krassen Zitaten die krassesten raussuchen müsst. Okay, letzte Frage. Der Jona fragt, Shoutout, wie hat sich euer Trainingsansatz im Laufe der Jahre verändert? Welche Aspekte waren euch zu verschiedenen Zeitpunkten besonders wichtig? Welche Elemente wurden aus eurem Konzept gestrichen, basierend auf neuen Überlegungen? Und welche wurden wann hinzugefügt? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in 5 Jahren ähnlich auf euer jetziges Training zurückblickt wie heute auf euer Training von vor 5 Jahren? Wie könnte dieses Training in 5 Jahren aussehen? Bro, was ist mit euch? Wir müssen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das waren 6 Fragen, Leute. Vielleicht müssen wir in den Newsletter Q&A ein gewisses Fragenlimit
auch
pro Frage einbauen.
Damit ihr lernt, euch für eine Frage erstmal zu entscheiden. So.
Holy fuck.
Was euch am wichtigsten ist, womit wir wieder bei Priorisierung werden und so weiter. Egal. Okay.
Okay, ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob wir die Frage nicht beantworten und einen eigenen Podcast draus machen. Das wäre nicht das erste Mal, dass wir quasi einen Podcast gemacht haben, so, über was haben wir unsere Meinung geändert,
ja.
Wie sieht's jetzt aus, wie sieht's in der Zukunft aus? Thoughts?
Ja, lass uns das machen. Ich habe jetzt den Anfang schon wieder vergessen.
Ja, ist auch schwierig.
Was überhaupt
kein... Also lest nochmal die 2. von den 6 Fragen vor,
ja.
Von der einen Frage, die du gerade vorgelesen hast.
Ich finde das tatsächlich auch ein sehr, ist eine spannende Frage, ist eine gute Frage so und... Ich will jetzt nicht anfangen, sie zu beantworten, aber ich habe da schon ganz viele Gedanken jetzt von Sachen, die ich da loswerden möchte.
Ja, dann kannst du auch losschießen,
wenn, soll ich mal
sonst,
losschießen, weil
wenn also du sonst, weiß ich nicht, nicht mehr aushältst.
Ein Gedanke, den ich dazu jetzt hatte und man kann da dann auf jeden Fall...
Okay, warte, wir machen jetzt eine ganz grobe Schnellantwort.
Ja.
Und dann überlegen wir uns, ob wir nicht auch nochmal eine ganze Folge drüber machen.
Ja, und ich kann mich nur noch an diese 5-Jahres-Frage erinnern, was eine geil verwirrende Frage ist, was immer gut ist, weil verwirrende Fragen... regen noch mehr zum Nachdenken und zum Hinterfragen an und sorgen dann für mehr Fragen und nicht für mehr Antworten, was gut ist für eine Frage. Und zwar ist es so, dass, wie war die Frage nochmal mit den 5 Jahren? Lies noch einmal vor, bitte.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in 5 Jahren ähnlich auf euer jetziges Training zurückblickt, wie heute auf euer Training von vor 5 Jahren?
Nein.
Oh shit, Plot Twist. What? What?
Ja. Und zwar möchte ich.
Bist du. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Am liebsten würde ich es jetzt nochmal lesen, die Frage, aber so wie ich es jetzt verstanden habe.
Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr in 5 Jahren ähnlich auf euer jetziges
Training. Genau, und das ist das Problem.
Wie heute auf euer Training von vor 5 Jahren.
Ich möchte in 5 Jahren nicht ähnlich auf meine letzten 5 Jahre Training oder auf das Training heute zurückblicken, wie ich jetzt auf das Training vor 5 Jahren zurückblicke. Ich möchte ganz, ganz anders auf das Training heute zurückblicken in 5 Jahren, als ich es jetzt vor 5 Jahren mache. Und ich möchte, das heißt nicht, dass ich in 5 Jahren an dem Punkt sein möchte und sage, geil, vor 5 Jahren habe ich schon alles richtig gemacht, weil ich es da gecheckt habe, sondern ich möchte auch an dem Punkt sein, wo ich sage, hey, okay, vor 5 Jahren habe ich so und so trainiert, ist cool für diesen Zeitpunkt, aber jetzt ist wieder irgendwas passiert, jetzt sehe ich es anders, jetzt habe ich eine andere Priorisierung auf Dinge in meinem Leben, auf mein Training, I don't know. Und ich möchte natürlich, dass das eine andere Perspektive ist als heute in Bezug auf vor 5 Jahren, weil ich möchte ja, dass in den nächsten 5 Jahren eine Weiterentwicklung, auch was mein Training angeht, passiert. Und deswegen nein.
Geil. So. Wieso jetzt nein? Hast du gerade nicht für ja argumentiert?
Ja, je nachdem, wie man die Frage interpretiert, aber dieses ähnlich stört mich halt. Weißt du, jetzt blicke ich auf mein Training vor 5 Jahren zurück und denke mir, da habe ich das gemacht und da habe ich das gemacht und das hätte ich mir eigentlich sparen können und da hätte ich von dem ein bisschen mehr machen können. Hier hätte ich vielleicht auch einfach genau das ein bisschen länger durchziehen sollen, als ich es eigentlich gemacht habe und mich dann in was anderes verloren habe und so weiter. Und ich möchte nicht genau die gleichen Gedanken haben in 5 Jahren auf jetzt wie jetzt auf vor 5 Jahren. Ich möchte nicht, dass es ähnlich ist, sondern ich möchte andere Gedanken haben, die rückblickend auf mein Training sehen.
Ja, aber das ist ja klar, dass die Gedanken anders sind.
Irgendwie ist es auch klar. Ja, ja.
Wieso störst du dich an ähnlich?
Ja.
Also darum geht es ja gerade bei dir.
Warum? Ja.
Störst du dich an dem Begriff ähnlich zurückblicken? Weil da geht es ja nur um, dass du halt Sachen wahrscheinlich anders gemacht hast vor 5 Jahren.
Ja, voll. Und das möchte ich, aber auf eine andere Art und Weise, als ich es die letzten 5 Jahre gemacht habe. Vielleicht bin ich auch gerade viel zu picky und im Detail verloren. Ich hoffe, ihr da draußen habt die letzten 2 Minuten verstanden.
Boah, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich hätte auch Nein gesagt, aber glaube ich aus einem anderen Grund. Aber ich habe dich jetzt nicht, ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe, was du gesagt hast.
Erzähl mal.
Ich finde dieses so, und da bin ich voll dabei, dass ich mich teilweise schäme für das Training, das ich vor 5 Jahren gemacht habe. So, und das ist auch gut, dass es so ist, weil das bedeutet, ich habe mich weiterentwickelt, bla bla bla. Aber jetzt zu sagen, ich hoffe, ich schäme mich in 5 Jahren genauso, und vielleicht hast du genau das gemeint, genauso für mein Training, das ich heute mache, dann wäre ich ein ganz schöner Fail. Das wäre ein Riesenfail, ja, wenn es so wäre. Weil ich nenne es jetzt einfach mal die immer weitere Annäherung an die Wahrheit. Die passiert ja hoffentlich.
Ja.
Und dementsprechend muss das Delta unbedingt kleiner werden. Darum geht's mir. Das Delta von vor 5 Jahren zu heute ist relativ groß. Und wenn dieses Delta über die nächsten 5 Jahre nicht massiv kleiner wird, ja, was mache ich denn dann hier für einen Scheiß? Oder? Dann entwickle ich mich ja nicht wirklich weiter. Das heißt, ich komme nicht näher an die Wahrheit, sondern ich verändere einfach nur Sachen. Mhm. Und das wäre Bullshit, wenn ich in 5 Jahren sage, einfach nur, weil ich irgendwie dann Sachen verändere, dann wäre ich ein Fähnchen im Wind. So, dann wäre ich gescheitert in meiner Mission, wenn es so wäre. Und deswegen muss ich sagen, ja, aber nein. So, ich hoffe, dass ich mich weiterentwickle in den nächsten 5 Jahren. Ich hoffe, dass ich sage, in 5 Jahren, ich hätte heute Sachen besser machen können. Aber ich hoffe, dass dieses Besser eher Details sind und nicht diese massiven Dinge, die wir in unserem Denken, in unserem Modell, in unserem Verständnis über die letzten 5 Jahre verändert haben. Wenn es nochmal so wäre, das wäre tough.
Voll.
Und von daher eben, das sind immer so Virtue Signaling Sachen, so, oh ja, ich schäme mich so für meinen Trainingsplan von 5 Jahren, so, ja, I get it, es ist auch gut so. Aber wenn es für den Rest deines Lebens so weitergeht, dann ist es kein gutes Zeichen. Weil die Dinge, so zum Beispiel mein biomechanisches Modell, das ich heute habe, davon bin ich sehr überzeugt, stellenweise, teilweise auch immer noch sehr unsicher und sehr unwissend, aber viel überzeugter als vor 5 Jahren zum Beispiel. Da wusste ich noch nicht mal, dass ich überhaupt ein Modell habe, was es überhaupt bedeutet und so weiter. Also, ja, ihr habt schon verstanden, ich weiß gar nicht, warum ich noch so weiterrede. Das Wichtige ist nur, ja, ich hoffe, dass es sich weiterentwickelt, ich hoffe, dass es sich verändert, aber ich hoffe auch, dass das Delta deutlich geringer ist, geringer sein wird in der Zukunft. Auch eine schwierige Frage wegen den Vergangenheit und Jesus Zukunft Christ, und Gegenwartsachen.
Ich meinte sowas, also wahrscheinlich was Ähnliches wie du, wenn nicht sogar das Gleiche. Und dass halt die Art und Weise der Veränderung halt eine andere ist als die letzten 5 Jahre. Darum geht's. Und halt hoffentlich kongruenter zu dem, wo ich jetzt bin, als zu dem, wo ich vor 5 Jahren war. Hin und her in der Zeit.
Und ich sag auch so, ich wäre gescheitert, weil hier, was ist dein
Sei Why? Sei nicht so hart zu dir was selbst.
Ist dein, was ist dein Why anwerfen. Und so weiter? Na, in dem Kontext nicht. Außerdem reden wir ja von einem hypothetischen Szenario. Ich wäre gescheitert, weil das ist inzwischen meine Hauptmission. So, ich will das Delta von Menschen verkürzen. Also die Mission, die der Andi immer hatte und hat, die ist inzwischen auch meine, weil ich halt ein Educator bin. So. Und was macht der? Der verkürzt, oder ein Mentor, wie auch immer du es nennen willst, der verkürzt das Delta von 0 nach 1 für Menschen. So. Und würde mein Delta, mein eigenes, quasi dann immer gleich bleiben, immer gleich groß bleiben in diesen 5-Jahres-Schritten, dann kann ich von Natur aus keinen besonders guten Job machen als Lehrer, als Mentor oder wie auch immer du es nennen willst. So, mein eigenes muss doch kleiner werden, damit ich das weitergeben kann und dafür sorgen kann, dass das Delta von anderen Menschen auch kleiner wird, wenn sie eine Ausbildung bei uns machen, wenn sie ein Seminar machen und so weiter. Und der Rest der Frage, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Ja, eben ist eh witzig, wie wir gerade von diesem, das war ja eine trainingsspezifische Frage eigentlich, gell? Und wir haben das gleich mal so auf, eigentlich worüber wir gerade gesprochen haben, ist ja alles, jegliche Veränderung im Leben, stimmt, die sich natürlich in unserem Kontext sehr auch in der Perspektive auf unser Training repräsentiert.
Ja, aber ich meine, Trainingsansatz bedeutet ja bei uns auch, wie arbeiten wir mit den Menschen, so. Und dann ist es halt automatisch alles. Also wenn man wirklich mit Menschen arbeitet, dann ist es so und nicht nur sich selber trainiert oder Trainingspläne schreibt. Aber auch dann ist es hoffentlich so, dass du dich da weit, ja, ist egal. Ja. Falsche Abzweigung. Also dann coming soon, I guess. Die weiteren fünf Fragen, die jetzt wir jetzt in der einen Frage nicht beantworten. Wir haben nämlich nur eine von sechs Fragen von der Frage beantwortet.
Daran erinnere ich mich, aber noch. Jetzt gerade erinnere ich mich absolut gar nicht mehr an die ersten fünf Fragen. Also wirklich so null. Und ich will sie jetzt auch nicht mehr hören.
Ach, jetzt wollte ich gerade noch sagen, coming soon.
Ja,
im MTMT-Podcast.
Okay. Dann lies sie einmal vor und ich halte mir die Ohren zu.
Halt dir jetzt, ab jetzt die Ohren zu?
Okay, nein, jetzt bin ich schon auch.
Coming soon, bald im MTMT-Podcast. Die Antworten auf die Fragen. Wie hat sich euer Trainingsansatz im Laufe der Jahre verändert? Sehr interessante Frage. Welche Aspekte waren euch zu verschiedenen Zeitpunkten besonders wichtig? Auch eine sehr interessante Frage, über die ich auch erstmal ein bisschen reflektieren muss. Dementsprechend muss ich mir vielleicht ein paar Gedanken machen vor diesem Podcast. Auch deswegen ist es eine gute Idee, dass wir die nicht jetzt beantworten, sondern irgendwann anders. Welche Elemente wurden aus eurem Konzept gestrichen, basierend auf neuen Überlegungen? Und welche wurden wann hinzugefügt? Auch so, als könnte ich sowas aus dem Stegreif beantworten. Gerade so, wann sind Sachen passiert? Leute, ich habe keine Ahnung, wann Sachen passiert sind. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich Abi gemacht habe oder wann ich, weiß ich nicht, fertig war mit dem Studium oder so. Ich weiß nicht, wann Sachen sind. Leute, da muss ich mich hinsetzen mit einem Kalender und einem Taschenrechner und das braucht ein bisschen Zeit. Coming soon. Ah ja, und wie könnte dieses Training in 5 Jahren aussehen? Was übrigens auch so eine sehr gute Frage ist.
Ja.
Aber wir haben die Antwort eigentlich schon drauf gegeben, weil wie könnte dieses Training in 5 Jahren aussehen? Hoffentlich nicht groß anders, als es im Moment aussieht. Aber es wird anders aussehen.
So Glaskugel. Wir machen so mit so einem. Wir brauchen eine Glaskugel.
Ein Palantir brauchen wir. Wie, also Training in 5 Jahren. Leute, die Frage ist so: Ist irgendwer von uns noch hier in 5 Jahren?
Hey!
Hängen wir nicht alle einfach in unserer virtuellen Realität ab in 5 Jahren? Hört noch irgendwer Podcast in 5 Jahren? Gibt's noch Gyms? Oder eben, existieren wir alle in unseren haptischen Ganzkörper-VR-Anzügen in so einem Gel, in dem wir uns so bewegen können?
Dass man mit unterschiedlichem Widerstand einstellen kann, meinst du?
Genau.
Oder?
Also so quasi, was in der Matrix passiert, bloß, dass du halt nicht an den Maschinen dranhängst, sondern, also du hängst auch an Maschinen, aber du bist nicht, du bist ja gesteuert von den Maschinen dann. Aber du hast vielleicht noch ein bisschen mehr freien Willen als die Menschen in Matrix, aber du bist auch in so einem roten Gelee-Kokon, aber in dem kannst du dich halt noch bewegen, so, weißt du?
Und aber wir wissen, dass wir in dem roten Gelee-Kokon sind. Und
das ist der Unterschied, genau.
Aber ist das, will man das? Will ich das? Will ich das? Wenn ich
In 5 Jahren wissen wir noch, dass wir in dem roten Gelee-Kokon drin sind.
Aber wir sind schon in dem
roten Gelee-Kokon. Aber wir sind drin, aber wir wissen, dass wir drin sind und wir haben quasi noch so ein bisschen freien Willen oder zumindest ein bisschen Illusion von freien Willen und dann in 10 Jahren wissen wir nicht mehr, dass wir in dem roten Gelee-Kokon drin sind. Das wird wahrscheinlich so die Evolution sein. So, don't quote me on that, aber ich kenne mich mit solchen Sachen echt gut aus.
Jetzt habe ich ein bisschen
coming soon
von den nächsten 5 Jahren bekommen. Eigentlich war ich relativ zuversichtlich für meine nächsten 5 Jahre. Jetzt kommst du daher. Ciao.
Okay, bye.